Das ist der Fernschuss-Podcast.
Weiser vorbei an Davis und rein damit!
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Bleibt dran und Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Wirklich das wichtigste Tor für City seit Aguero 2012!
So, damit herzlich willkommen zur Fernschuss-Podcast Episode Nummer 2 der Saison-Preview-Shows etc. Und ich bin heute natürlich wie immer nicht alleine. Ich habe den lieben Jacob bei mir. Was geht?
Hallihallo.
Hallihallo, meine Lieben. Ich wollte eigentlich nur deswegen, dass du das Intro machst, weil ich einfach Bibis Beauty Palace nochmal hören wollte. Wir hatten schon über Bibi geredet, oder? Dass sie jetzt.
Ja.
Okay,
ja.
Schade. Ich dachte, ich kann jetzt nochmal so ein bisschen über umarmende Bäume und Achselbehaarung reden, aber naja, dann lassen wir das an der Stelle. Damit, wie gesagt, herzlich willkommen zur zweiten Episode diese Woche. Also erstmal vielen, vielen Dank für das coole Feedback, was wir bekommen haben. Hat uns auf jeden Fall wirklich sehr, sehr glücklich gemacht, dass das bei euch so gut angekommen ist. Wir werden es einfach so weit durchziehen, wie es bei uns zeitlich möglich ist. Wir betonen es immer wieder, wir machen das hier quasi for free, also wir verdienen kein Geld. Das heißt, es ist wirklich schwierig, da konstant zu sagen, ey, wir nehmen uns da zwei Tage die Woche, den Mittwoch wird es immer geben. Wir versuchen mal, den Montag beizubehalten. Ihr habt da echt cooles Feedback dagelassen. Und dann schauen wir einfach mal, was das am Ende wird. Heute wollen wir ein bisschen über die Länderspielpause schnacken. Keine Sorge, die steht nämlich schon nächste Woche an. Und wir werden euch da so ein bisschen updaten. Wenn ein paar Spieler nennen, auf die man gehen kann. Gleichzeitig so ein bisschen generelle Tipps zu LSP. Und danach gehen wir wie immer auf den Spieltag ein. Das ist der Plan für heute. Aber bevor wir das machen, haben wir natürlich eure wundervollen Insta-Fragen im Gepäck.
Yes, Sir. Dann übernehme ich damit mal wieder. Ich habe ein paar rausgesucht, genau 6 Stück, wenn man genau sein will. Und der erste hat Jane Gerda, keine Ahnung. Oder Jan Egerda, wahrscheinlich nicht Jane.
Kann auch Jane nennen, hört sexy an.
Ja, Jane gestellt, und der hat gleich 2 Fragen gestellt, aber die habe ich beide genommen, weil das schnelle Chat-Fragen sind, die du jetzt noch wieder alleine machen musst, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und die erste ist, was ist der Negativrekord für Tore an einem Bulli-Spieltag? Also am wenigsten Tore an einem Spieltag.
Also quasi an einem Spieltag insgesamt die wenigsten Tore gefallen, oder wie?
Genau, ja.
Okay, crazy. Ich meine mich zu erinnern, dass der Rekord für geschossene Tore waren doch 35 oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
Kann sein, weiß ich aber nicht.
Ich habe auf jeden Fall die Konfi habe ich tatsächlich gesehen, und das wurde auch damals dann hoch und breit getreten, dass es da... Ich meine, es wären 34, 35 um den Dreh gewesen. Also 9 Spiele. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, es ist wirklich die absolute Überkatastrophe, dann gehen ein paar 0-0 aus, ein paar 1-0, ein paar noch 2-1. Ich würde einfach mal 17 Tore sagen.
Es sind deutlich weniger sogar.
Deutlich
ich dachte,
weniger.
Erst sagst du weniger. Ja, weil du 9 Spieltage gesagt hast, dann 0-0, 1-0. Aber 2-1 ist halt hart mit 3 Toren.
Ja, weil ich dachte, aber da ist dann immer so ein Spiel dabei, wo dann plötzlich 4-1 ausgeht, was da so den Schnitt nach oben reißt. Ja.
Nee, es war, also ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber ich vertraue dem lieben Mann mal. Er hat geschrieben, dass es 11 waren.
Boah.
Also schon sehr, sehr wenig.
Ey, das muss ja wohl an einem Spieltag gewesen sein, wo wir Confi-Watch-Along gemacht haben.
Ja, bestimmt.
Wir haben letztes Jahr
11, 12 und 13.
Ja, ich glaube, wir haben letztes Jahr 3 Watchalongs gemacht und die Konferenzen waren immer so Arsch, das könnt ihr keinem erzählen. Jetzt, tatsächlich, jetzt am ersten Spieltag haben wir auch einen Watchalong gemacht, der war echt cool. Also, die Spiele waren jetzt auch nicht Banger, aber es war tatsächlich echt cool. Das ist schon hart. 11 ist, das ist ja ein bisschen mehr als ein Tor pro Spiel, das ist krank.
Ja. Boah. Ja, hoffentlich haben wir da noch keinen Kickbacks gespielt. Ich habe das ja jetzt leider nicht dastehen. Anders wie bei der anderen Frage, da steht es nämlich dabei und die Saison. Und zwar die meisten Unentschieden pro Spieltag.
Ich habe gerade nochmal geguckt, am letzten Spieltag sind 30 insgesamt gefallen. Das ist schon crazy.
Ja, ja,
sorry, also die?
Die meisten Unentschieden pro an einem Spieltag. Also von den 9 Spielen, wie viel davon waren Unentschieden? Das war Spieltag 21, das ist Wort 2021, also hast du schon Kickbase gespielt, oder?
Ja, stimmt, da habe ich sogar auch schon YouTube gemacht.
Nee, dann habe ich auch gespielt, ja.
Ja, ja. Du hast auf jeden
Fall auch nicht YouTube liegen, eins davor, ja.
Müsste wahrscheinlich genau die erste Saison gewesen sein, ja.
Ja, genau.
Ich sag einfach mal 7. Ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl.
Alter, stark, bang on.
Let's
das waren echt 7 von 9, hätte ich niemals gesagt, glaube ich.
Also ich wusste, dass es 6 habe ich mal im Kopf gehabt. Und ich wusste, dass es mindestens Joint Record, also maximal Joint Record waren. Deswegen habe ich nochmal einen mehr getippt. 7. 7 ist aber echt, überleg mal, 7 von 9 Spielen
ja, gegen
Unentschieden aus, schon krass.
Ja. Wartemaschine, yes, Tobias. Sir.
Ja, du, die erste war way off.
Frage. Ja, gewonnen auf jeden Fall gegen Paul Gigi.
Yes. Dann
von der lieben Eile 2306, die sehr oft beste mit dabei Grüße. Ist. Wegen Jakobs Umzug. Welcher Spieler braucht am längsten, um Möbel aufzubauen?
Warum haben wir immer wieder Fragen, wo wir irgendwelche Bundesligaspieler in Umzüge reinhiefen?
Ja, aber die hatten wir, also so eine Variante haben wir noch nicht. Gefällt mir auf jeden Fall.
Ist echt geil, eine sehr geile Frage. Okay, also es geht hier nicht, es geht hier eigentlich um, also es ist schwer, das charakterlich irgendwie festzuhalten, weil egal wie breit du bist oder wenig breit, für Möbel aufbauen brauchst du jetzt keinen krassen Körper.
Ja.
Also eigentlich müsste ich halt jemanden nehmen, der so ein bisschen rotzeblöd ist, aber das ist halt erstens, das ist voll assi, jemanden rotzeblöd ja. zu nennen. Deswegen mache ich das ein bisschen mehr random.
Nee, nimm einen, der die kürzeste
Zündschnur hat. Ich habe eine easy Antwort. 100%. Okay. Also ich weiß wirklich, dass das zu 100% der Fall wäre. Ich nehme Leon Goretzka und du darfst mir sagen, warum.
Er hat zu viel Muskeln.
Nee, der wird die ganze Zeit Bizeps-Curls mit allen Teilen machen. Der hebt dann so eine Eisenstange hoch und dann fängt er an, das Ding richtig schön im Seitheben-Style lateral anzuheben, damit schön der Deltoideus noch ein bisschen wächst hier.
Ja, hätte ich auch so geantwortet. Ich hätte, glaube ich, jemanden genommen, der schnell ausrastet und Schiri halt voll labert oder so. Weil
boah, Riemann, stell mal vor, da holst du die Schraube.
Ja, jetzt ist halt wieder die falsche!
Pff, ja, und wirft sie in die oder irgendwas Alter. Klappt nicht oder irgendwas bricht ab, der würde komplett durchdrehen, das Ding zusammenlassen wahrscheinlich und dann dauert das nochmal länger. Deswegen, Riemann ist sogar ein guter Schaut.
Das ist geil. Noch ist er in der Bundesliga, also noch dürfen wir ihn nehmen. Ich glaube, wir müssen. Ja, Riemann und Goretzka, das wäre Dream Team. Der eine steht in der Ecke, macht Bizeps Curls, der andere wirft die Schrauben. Andere
schreit rum. Perfekt, ja. Gut, dann nächste Frage von Panda-Enrico. Welche Produkte könnten Fußballer herausbringen, die ihr kaufen würdet? Also wie zum Beispiel Eistee oder solche Sachen.
Bist du anfällig für so Produkte?
Nee, gar nicht. Ich habe noch nie Influencer-Produkte gekauft.
Okay, krass. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so, dass ich auf irgendwas richtig krass gehypt bin, aber als Klassiker zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, nehme ich mir eine Flasche Vitavate mitgefühlt. Obwohl ich nichts mit diesem Produkt zu tun habe. Ich schaue schon gerne Videos von Sid, ansonsten habe ich damit nichts zu tun und ich finde auch, ich finde es auch irgendwie nicht crazy geil, aber irgendwie ist das so, ich sehe das, denke mir so, oh, nice, nehme ich jetzt mit. Also ich bin schon ein bisschen anfälliger dafür, so Sachen gerne mal einzutüten. Was ich auch noch nie probiert habe, ist diese Pizza davon von Trimax, Happy Slicer, wie es heißt. Also jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht crazy anfällig, aber schon wenn ich sowas mal präsent sehe, dann denke ich mir schon so, oh, würde ich gerne mal Taste testen hier. Deswegen, ich bin da anfälliger. Bei mir sind es auf jeden Fall sowieso immer, wenn das ein Getränk ist und im besten Fall ist es noch süß, dann I'm all here for it. Deswegen sage ich, ja, wenn Tim Kleindienst den Kleindienst, keine Ahnung, Karton-Eistee rausbringt, dann nehme ich das Ding sofort.
Den Giraffen-Eistee.
Ja, geil.
Ja, geil, dass du einfach Kleindienst sagst, random, weil du ihn gerade heißt oder fühlst, dass du ihn hast.
Ich dachte,
du nimmst irgendeinen so ein Beachboy oder so mit irgendeinem Eistee oder irgendein Sommergetränk. Ja, ich würde wahrscheinlich auch irgend sowas nehmen. Was zum Trinken erstmal. Ich bin nicht anfällig dafür, ich habe sowas auch fast noch nie gekauft. Deswegen, keine Ahnung, ich glaube, Getränke sind am einfachsten da zu nehmen und irgendwas Sommerliches von, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen im Team, wo das passt, glaube ich. so von Palacios oder so, irgend so einen kranken Sommer-Eistee oder so, kann ich mir vorstellen, glaube ich.
Wenn er da mit seinen blondierten Haaren steht, das Ding oberkörperfrei in die Kamera hält. Schweiß tropft runter, da ist Jakob direkt dabei.
Oder Old Spice Deo von Palacios, wie auf dem Pferd reitet. Okay. Geil. Dann nächste Frage von Salukin, _20. Wenn ihr eine neue Regel im Fußball einführen dürftet, egal wie absurd sie sein mag, was wäre es?
Boah, wir haben schon voll oft über so potenzielle Regeländerungen geredet, aber wir haben noch nie sowas richtig geiles. Tatsächlich eine Sache, die ich auf Twitter gelesen habe, und dann im 50+2 Podcast gehört habe, ist, dass der Ball nach einem Elfmeter bei einem also wenn der Torwart den Ball hält, eine Rollst du nach vorne, dass man ihn da nicht wegmachen darf. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ich fände es übel geil. Also, so Tore fucken einfach nur immer ab. Das ist so, wenn du die selber machst, dann denkst du so, ja, okay, er hat den irgendwie reingewurschtelt, aber in allen anderen Situationen bist du halt mies genervt, weil der Torhüter das Ding hält. Und gerade beim Elferschießen zum Beispiel ist auch viel geiler, wenn du weißt, okay, wenn er ihn hat, ist das Ding halt gehalten. Und du kannst ihn dann nicht irgendwie reinmurmeln. Also das ist jetzt übelst der Recency-Bias, weil ich es einfach, wie gesagt, die letzten Tage gelesen habe und dann noch im Podcast gehört habe. Hast du direkt was parat?
Ja, ich hatte die ganze Zeit nichts, aber jetzt, so wie ich sie vorgelesen habe, habe ich irgendwie gleich dran gedacht, dass ich einfach die Spielzeit auf 70 Minuten reduzieren würde, 35 Minuten Halbzeiten, ja, und netto dann Zeit stoppen, ja. Sobald jemand am Boden liegt oder der Halbschiri pfeift Zeit gestoppt, dass das Zeitspiel aufhört.
So, ja. Ich habe mir auch mal über Netto-Spielzeit Gedanken gemacht, aber ich weiß irgendwie einfach nicht, ob das so geil wäre.
Irgendwie, ja, keine Ahnung.
Ja, glaube ich, für den Amateurbereich sehr stressig etc.
Ja, da nicht. Dann nur ab, keine Ahnung, ab höheren Ligen, wo auf jeden Fall mindestens, ja, da brauchst du einen extra Schiri, der die Zeit stoppt. Also nur dann Profi-Ligen wahrscheinlich sogar.
Mir fällt noch Trickshot sehr doppelt ein.
Ja. Oder 2 gegen 2 Overtime einfach, wenn du unentschieden ist. Ja, Trickshot zählt doppelt. Nee. Ja, ist auf jeden Fall schwer, da was zu finden.
Nee, also aber, was Konkretes habe ich auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, das mit dem Abklatscher, da gehe ich voll mit. Das ist eine Regel, die ich halt wirklich extrem sinnvoll sehe. Und ich glaube, bestimmt 70-80%, naja, ist übertrieben, aber so 60-70% der Leute würden da mitgehen. Ich glaube, das würde ich nehmen. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache.
Ja, man regt sich zwar immer auf über die Zeitspiele, aber wenn es weg ist, dann ist wieder so eine Emotionskomponente weg bei Fußball. Genau wie VAR ein bisschen das abdämpft. Ich weiß nicht, ob es dann zu sachlich wird, das Ganze. Mhm. Aber ja, man hat eher negative Erfahrungen damit gemacht, glaube ich. Dann letzte Frage von Liga Lorsch. Ihr leitet einen Verein. Wer von euch wäre Trainer, Sportdirektor und Scout?
Okay, geil. Also Trainer, Sportdirektor, Scout. Wer hätte, also ich sage ja immer, Paul hat so die besten Scout-Qualitäten von uns. Deswegen würde ich den direkt beim Scout einordnen. Und jetzt müssen wir nur überlegen, wer von uns der bessere Direktor und wer der bessere Trainer wäre. Das Problem ist, du wärst eigentlich in beiden besser, weil ich bin erstens kein guter Trainer und als Sportdirektor wäre ich zu subjektiv. Also wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich würde einen Spieler sehen, würde mich voll in den verlieben, Thomas Schwanscherer, dann müsste ich mir denken, ja, den brauche ich. Ich sehe die Ansätze.
Ja, gut, dann sagt Paul nein, weil er Scout ist und sagt, nö. Dann ist er Chef-Scout und darf die Sachen dir verbieten. Ich glaube, ich würde dich eher als Sportdirektor sehen, weil als Trainer kann ich bei den PKs einfach so nüchtern oder, keine Ahnung, einfach so entspannte Dinger sagen. Du kannst als Sportdirektor so ein bisschen deine aufblühende Art da ausspielen, wenn du Interviews gibst oder über den Verein redest. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Da wäre ich
geil
zu.
Eigentlich.
Also, du wärst halt besser so als so.
Ich stelle mir so ein bisschen auf den Scheiß Fragen und du darfst einfach schön rational über all das berichten, was du unter der Woche gemacht hast. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Aufteilung, die wir getroffen haben. Das passt perfekt.
Ja, Verein, let's go.
FC Fernschuss, Jakob ist der Trainer, ich bin der Präsident.
Das ist ein Scheißname.
Und Paul ist unser Meister-Scout an der Stelle, aber bitte nicht Keke Top-Scout nach einem Spieltag.
Ja, Meister-Scout ist ein guter Stichpunkt. Dann können wir gleich weitergehen zu den Spielern.
Damn, die war stark.
Unserer Meinung nach.
Die war stark.
Bitte? Danke, danke. Die 5 Must-Haves für die LSB, die ja nach dem Spieltag ansteht. Also wenn man ein bisschen Geld hat, jetzt schon einpacken und spätestens dann am Wochenende versuchen, irgendwie Spieler noch einzupacken oder die bereits im Team irgendwie unterzubekommen. Und da frage ich dich gleich mal, was ist denn für dich einer davon, der aber jetzt nicht so dieser, den du unbedingt must have so haben willst, sondern so einen, den du sagst, ja, den kann man gut mitnehmen, wo du dich ein bisschen schwerer getan hast, sagen wir mal.
Wollen wir die Tipps zu LSP danach machen? So ein bisschen generell über die Länderspielpause schnacken, vielleicht für die Manager, die noch nie eine Länderspielpause gemanagt haben? Oder wollen wir zuerst die Spieler raushauen?
Erst die Spieler, glaube ich, dann da freuen sich die meisten drauf und dann machen wir allgemein.
Ja. Machen wir so. Ich versuche, Länderspielpause gibt dir immer so ein bisschen so ein 2-Wochen-Spektrum, wo ja logischerweise einfach viel Zeit ins Land geht. Der Vorteil daraus ist, dass vor allem Verletzte eben zurückkehren. Deswegen, das war so das erste Augenmerk, wo ich ein bisschen darauf geachtet habe, welche Spieler sind jetzt vielleicht Langzeitverletzte, vielleicht Kurzzeitverletzte, welche Spieler kommen nach Sperren zurück und so weiter. Welche Spieler habe ich letzten Endes einfach Bock? Das war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe Palacios auf der 5 und ich kann mir vorstellen, dass du ihn weiter oben hast, ist für mich halt einfach jemand, der ein unglaublich geiler Fußballer ist. Ich finde auch, wenn man die Leverkusen-Spiele bisher gesehen hat, ja, es gab bisher nur eins und den Supercup, aber ich finde schon, dass der extrem gefehlt hat weil es einfach auch ein Thema ist, weil ich immer wieder angesprochen habe, diese Vertikalität, die er reinbringt, die Energie, die Aggressivität, die Härte, die er ins Spiel bekommt, das hat eben, die Härte und Aggressivität hat auch ein Robert Andrich, aber dem fehlt dann die komplette Athletik, die zum Beispiel Palacios hat, plus das Spieleröffnende, was dann Palacios mitbringt, plus die Gefahr in der gegnerischen Box. Also der liefert schon nochmal Robert Andrich minus ein bisschen Zweikampfqualität, aber dafür viele, viele andere Gadgets, die dann, Gadgets, Features vom Spieler, die man reinwerfen kann. Deswegen Ezequiel Palacios ist so der erste, an den ich gedacht habe. Warum nur auf der 5? Weil er halt trotzdem 21 Millionen kostet, eine Innenmeniskusverletzung hatte und erst knapp über einen Monat draußen ist. Es wurde zwar auch von Alonso auf der PK kommuniziert, dass er nach der LSP wieder fit sein wird oder zumindest Teil des Kaders sein wird, slash könnte. Ich tue mir da aber noch so ein bisschen schwer, da so zu 100% dran zu glauben. Deswegen ist er bei mir nur auf der 5 gelandet, aber an sich ein übelst geiler Spieler, auf den man gehen kann. Vor allem in Nicht-Reset-Ligen.
Ja, gehe ich komplett mit. Für mich auch nur auf Platz 5. Ich habe ihn auch nicht höher.
Oh, geil.
Ja, zum einen teuer und zum anderen hast du halt mit Andrich und dann auch trotzdem noch Garcia, wenn die Gegner vielleicht mal 10% Ballbesitz haben und man dominant irgendwie den ganzen Ballbesitz halten kann, kann man auch mit Chaka Garcia mal spielen als Ausnahme. Ja, keine Ahnung, ich sehe den jetzt nicht, dass er alle Spiele macht. Der ist ja eh sehr verletzungsanfällig, man hat auch letzte Saison gesehen, als er verletzt war, ein bisschen länger, war dann oft auf der Bank gesessen, Andrich hat gespielt, dann war er schon bei der Bundesliga fast komplett raus. Deswegen wäre ich mir da auch nicht so sicher, dass er jetzt komplett dann noch die erste Wahl ist in der Bundesliga. Ja, deswegen ein cooler Spieler, aber für über 20 Millionen jetzt.
Man muss echt ein bisschen aufpassen, weil es sehr ungewiss ist, genau. Kann halt sein, dass der dann wirklich 3-4 Spiele nicht mal in der Startelf steht und gerade in Reset-Ligen lohnt sich das überhaupt nicht, weil ich gehe stark davon aus, dass er auch bei uns in der Länderspielpause auf den Markt kommen wird. Das ist wirklich ein Spieler, da. Ich kann mir sogar ehrlich vorstellen, dass der bei uns nochmal durchlaufen wird oder nicht gehalten wird. Kommt natürlich darauf an, welche Meldungen jetzt kommen, aber ich werde einfach ein bisschen vorsichtig, aber gerade in Nicht-Reset-Ligen ist das jetzt eigentlich so ein perfekter Zeitpunkt, weil so günstig werdet ihr den normalerweise nicht mehr bekommen.
Ja, sehr gut. Dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Spieler. Hast du Unreal Mentions gehabt? Ja, einen sozusagen, dein Bernhardsson hatte ich, weil der halt, glaube ich, ein ganz okayes Matchup jetzt noch hat und nur 3 Millionen kostet und jetzt halt irgendwie einigermaßen gut punkten wird, wahrscheinlich, also jetzt nicht grün balkenmäßig, aber wenn er einigermaßen keine Minuspunkte macht, dann wird er halt komplett steigen und dann auch noch gesetzt bleiben wahrscheinlich, deswegen ist das ein, ja, Marktwertspieler sozusagen, ein Lückenfüller gleichzeitig.
Okay, nice, dann mach gern weiter mit Platz 4.
Ja, da habe ich auch einen nicht so... Na, obwohl, der hat schon ganz gut gepunktet und sollte jetzt auch wieder sicher gesetzt sein, und zwar Schöppner bei Heidenheim, der im Mittelfeld auch immer gut gespielt hat und jetzt zu Hause gegen Augsburg. Augsburg ist zwar eklig, aber Heidenheim zu Hause ist, glaube ich, auch sehr, sehr eklig zu bespielen. Haben jetzt auch ein bisschen glücklich gegen Pauli 2-0 gewonnen, aber trotzdem souverän dann am Ende doch mit eben zu 0 und er hat auch noch ein Tor gemacht. Deswegen, ja, 220 Punkte heißt, er steigt dann zu Hause gegen Augsburg. Wird er auch, glaube ich, ganz okay punkten. Vielleicht macht er wieder einen Scorer oder einen grünen Balken und dann wird er halt komplett durch die Decke gehen. Und man hat für den Spieltag, also den kann man direkt mitnehmen, für den Spieltag einen günstigen Starter mit 5,3 Millionen und dann halt über die LSP nochmal so eine kleine Marktwertrakete. Und das ist nochmal für mich deutlich attraktiver als Bernhardsson, weil der halt für mich nochmal ein besseres Punktepotenzial hat an dem Wochenende.
Schöppner macht generell starke Punkte, auch wenn man sich so die Punkte aus dem letzten Jahr anguckt. Ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber der hat immer so ein 80er, 90er Schnitt in guten Spielen gefahren. Und das ist ehrlich stark. Also der ist wirklich, warum auch immer, ein sehr starker Punkter. Ich kann dir seinen Spielstil gar nicht so wirklich ans Herz legen, weil ich sehr, sehr selten Heidenheim Einzelspiele geguckt habe. Selten bis gar nicht. ich finde ihn cool, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen anderen Ansatz gefahren. Also ich bin jetzt gar nicht auf so diese Marktwertobjekte gegangen, sondern ich bin wirklich auf reines Punktepotenzial in Kickbase gegangen. Ich hatte auch noch 2 Honorable Mentions, die ich an der Stelle nennen will. Ich habe überlegt, ob ich sie nennen will, weil ich glaube, einen von denen wirst du auch noch haben, nämlich Matze Ginter. Kommen wir dann gleich zu, falls du ihn auch mit drin hast. Ich kann nur kurz sagen, gibt nicht viel zu erzählen. Der wird jetzt wahrscheinlich noch einmal gegen Bayern auf der Bank sitzen, sollte aber dann nach dem Bayern-Spiel, nach der LSP, felsenfest gesetzt sein und ist einfach ein überragender Kickbase-Spieler, vor allem für den Marktwert. Das ist jemand, der, ihr könnt euch mal die Marktwertkurve ansehen, der kostet normalerweise immer zwischen 25 und 30 Millionen, weil er einfach super konstant ist, sehr torgefährlich ist und wenn Freiburg generell dieses Pensum, was sie jetzt bisher gefahren haben, gut halten können, dann ist es einfach ein überragender Spieler. Genau dasselbe gilt für Bernardo, den nehme ich noch mit rein, weil es ja auch Wechselgerüchte gibt. Union Berlin scheint ja jetzt so ein bisschen abgeschrieben zu sein. Aber Borussia Mönchengladbach hat noch Interesse und selbst wenn nicht, selbst wenn der bei Bochum bleibt, ist der für 7, irgendwas Millionen auf jeden Fall auch eine geile Aktie. Deswegen die beiden meine Honorable Mentions. Mein Platz 4 kommt von der TSG Hoffenheim und ist ein neu transferierter Spieler. Die TSG haben scheinbar den tschechischen Paul in Richtung Tschechien geschickt und haben den einen oder anderen Tschechen verpflichtet. Einer davon ist Robin Hranac, neuer Innenverteidiger, der gekommen ist. Und ja, ich kann kurz sagen, der wird absolut gesetzt sein nach der ländlichen Pause. Das sehe ich zu 100%, soll der neue Abwehrchef werden bei der TSG. Ich habe natürlich ihn als Spieler auch so ein bisschen angesehen, denn obviously habe ich noch nie ein Robin Hranac-Spiel gesehen, außer bei der EM. Da war er auch Stammspieler für Tschechien unter anderem und das mit 24 Jahren. Ist halt eher so ein Physis-Monster. Also jetzt, er hat jetzt nicht die feinste Klinge und ist jetzt auch keiner, der über Pässe überzeugt. Ich habe mir auch angesehen, sein Stats-Profil, der spielt nur 38 Pässe pro Spiel. Das ist für einen Innenverteidiger halt wirklich bodenlos. Schlechteste 6%. Ist aber dafür in offensiven Bereichen ganz gut unterwegs. Also nickt auch gerne mal einen ein. Nimmt sich mal einen Abschluss. Geht mal gerne in Dribbling rein. Hat auch ein paar gute Progressive Carries drin gehabt. Touches und Progressive Passes. Also relativ viel. Also jeweils in den Top 10%. Einmal Top 9%. Einmal Top 6%. Was schon ziemlich gut ist. Also ein sehr offensiv ausgerichteter Innenverteidiger. Das wurde auch von Hoffenheim so kommuniziert, dass er jemand ist, der genau dieses Profil mit sich bringt. Ich würde ihn als stabilen Ozan Kabak bezeichnen. Ich denke, das kann man ganz gut machen. Vom Passspiel her war Kabak ja auch in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr allzu gut, wie er am Anfang war, vor allem zu Schalker-Zeiten. Aber dieser offensiven Drang, den er mitbringt als RIV, ich weiß jetzt nicht, woran er spielen wird bei der TSG. Er hat eigentlich immer ZIV gespielt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Starter jetzt rausrückt. Deswegen ich dann eher einen Akpoguma draußen sehe und Drexler dann dafür auf die andere Seite schiebt. Kann auf jeden Fall auf einer dieser äußeren Innenverteidigerpositionen sehr geile Punkte machen. Als ZIV wäre es noch geiler, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Anton Starter erstmal rauszunehmen ist. Ja, deswegen, glaubt nach der LSP für unter 10 Millionen ein sehr, sehr, sehr geiler Spieler, auf den man cool setzen kann. Vor allem, weil die TSG-Innenverteidiger ja normalerweise auch immer ein ganz cooles Punkteprofil mit sich bringen.
Sehr cool, ja, den habe ich nicht auf dem Zettel gehabt oder mit dabei hier jetzt bei den Top 5. Aber wenn du sagst, stabiler Ozan Kabak, dann ist er ja ein 10 von 10 Spieler für
Kick. Ozan Kabak ist halt jemand, der einfach so crazy Momente drin hat. Also von Rana, ich könnte jetzt nicht erwarten, dass der einen 30-Meter-Screamer auspackt oder sechs Spieler im Dribbling stehen lässt. Das sind halt wirklich so Sachen, die eigentlich nur ein Ozan Kabak kann. Aber ich vor allem meine, ist dieses aggressive Rauspushen, Bälle immer in die Schnittstelle suchen und wirklich versuchen, sehr progressiv zu spielen. Und ich meine, das ist ja für Kickbase auch eine sehr, sehr geile Sache, wenn du da nicht jemanden hast à la Sebastian Bonneau oder Riasson, der den Ball immer nur nach hinten spielt, sondern wirklich auch gerne sich mal was zutraut und ein paar spieleröffnende Pässe spielt.
Ja, klingt sehr gut. Willst du dann weitermachen, dass wir mal abwechseln?
Yes, kann ich gerne machen. Auf Platz 3 gehe ich zurück zur Borussia aus Mönchengladbach und habe da jemanden auf dem Zettel, der letztes Jahr in der Rückrunde extrem geile Punkte gemacht hat mit Robin Hack. Glaube ich, 15 Scorer nur in der Rückrunde gemacht, was völlig Banane ist. 12 Tore, 3 Assists, wenn ich richtig im Kopf habe. Und es sind ja noch nicht so viele Spiele gespielt worden. Und ich weiß, Player war auch im DFB-Pokal ziemlich gut, aber ich sehe Robin Hack auf dieser Flügelposition einfach so viel besser als ein Alassane Player. Weswegen ich sage, sobald Robin Hack bei 100% ist, wird er auch wieder spielen. Er scheint jetzt auch am Wochenende wieder Teil des Kaders zu sein, ist auch wieder als fit gemeldet. Wird natürlich noch ein bisschen brauchen, aber dafür bietet sich ja die Länderspielpause eigentlich perfekt an. Er hat dann jetzt noch knappe 2,5 Wochen bis zum nächsten Pflichtspiel nach der Länderspielpause. Und dafür finde ich ihn dann einfach sehr, sehr geil. Kostet, ich kann es gerne öffnen, 11 Millionen. Ist für mich ein No-Brainer. Also auf den habe ich richtig Bock, vor allem wenn die Gladbach-Offensive weiterhin so geil tickt, so geil funktioniert. Ich persönlich sehe ihn einfach vor Alassane Player. Und deswegen habe ich Robin Hack auf Platz 3.
Sehr stark. Gefällt mir auch gut. Habe ich auch nicht. Also gut, dass wir hier ein bisschen.
Das ist gut.
Abwechslung mit drin haben.
Habe ich direkt gemerkt. Ja. Aber ist geil.
Ah ja, ich habe jetzt Ginter, den du schon erwähnt hast,
ja,
als Honorable Mention. Den habe ich als Platz 3. Ja, du hast das schon alles dazu gesagt. Ich meine, jetzt gegen Bayern kann er gerne nochmal auf der Bank sitzen. Auch wenn Freiburg da überraschen kann. Aber wenn die jetzt wirklich solide spielen unter Schuster, wie sie gegen Stuttgart schon gemacht haben, dann kann das ja nur cool werden mit dem. Und nach der LSB ist er dann sehr, sehr sicher wieder. In der Startelf hat er jetzt schon 25 Minuten, glaube ich, gesammelt am Wochenende.
Der deswegen ist auch fit. Die wollen das wahrscheinlich einfach nur behutsam aufbauen, dass da keinen Rückschlag gibt. Also mit dem kann man auf jeden Fall in der Startelf rechnen nach der LSP.
Ja, und für knappen 15 Millionen nicht mal, ist das dann auf jeden Fall ein No-Brainer. Deswegen wird gut steigen wahrscheinlich. Oder Ich weiß gar nicht, ob er direkt steigen wird, wenn er gegen Bayern dann wieder auf der Bank ist. Kann es wahrscheinlich sogar sein, dass ihn manche irgendwie so abgeben, die halt das nicht so im Blick haben. Ja. Aber selbst, das wäre so ein Beispiel, auch wenn er seinen Marktwert hält oder leicht sinkt nach dem Wochenende, da wird in der LSB anfangen wieder zu steigen und danach sich halt komplett lohnen. Deswegen da nicht nur aufs Geld schauen, sondern auch auf den Spieler dahinter.
Ja, 100%. Also Ginter, extrem geil. Habe ich richtig Bock drauf. Aber der war ja schon von Anfang an in deinem Team. Ne?
Ja, ich hätte ihn fast nochmal abgegeben. Aber
ich weiß. Ich dachte sogar, du hättest ihn abgegeben. Ich habe das irgendwie total verpeilt. In meinem Kopf hat es den abgegeben. Aber ja, sehr gut, dass du ihn gehalten hast.
Ja, dann bin ich wieder dran mit Pauls schlechten Starterspieler mit Gnabry. Ich glaube, der kostet 18 Millionen, aber kann man trotzdem oder muss man fast da drin haben, weil er am Wochenende sehr sicher wieder starten wird und der einfach für Kickbase-Punkte ein absolutes Träumchen ist. Und dann wird er auch wieder gut punkten und dann ja merkt man halt zweimal gespielt, zweimal gut gepunktet und dann wird er halt komplett durch die Decke gehen zum einen und zum anderen hast du halt einen Bayern-Starter für so wenig Geld. Deswegen ja, fast schon leicht All-In da gehen, wenn man sich ihn leisten kann, auf jeden Fall ordentlich was draufschlagen. Ist natürlich immer noch die Gefahr, dass er sich verletzt. Ich hatte letzte Saison 2-3 Mal und hat er sich immer wieder schnell verletzt. Weiß nicht, ob er jetzt auf einmal stabil ist, das kann man ja schlecht sagen, aber wäre ihn auf jeden Fall zu wünschen. Aber da muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass er nicht mehr der Gnabry ist, der 34 Spiele available ist, sondern jetzt eher 3-4 Spiele da ist und dann wieder irgendeine Muskelverletzung hat. Deswegen, ja, da ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Ja, da müssen wir aber kurz drinnen bleiben, weil die Leute werden jetzt sagen, ja, warum nennt ihr jetzt Serge Gnabry? Den hat jeder auf dem Zettel. Also entweder wir müssen hier ganz klar sagen, Freunde, der ist es über die ganze Saison. Oder wir müssen sagen, ich wäre da vorsichtig. Er hat jetzt so ein bisschen seinen Marktwert-Peak erreicht. Und wenn ich ihn jetzt mitnehmen würde, dann wirklich nur für um den Marktwert. Was ist denn da so deine aktuelle Tendenz? Weil ich meine, Kingsley Coman wird noch wechseln. Dann hast du eben nur Gnabry, Sané und Olise. Und Sané ist sowieso jetzt, der hat alle die ganze Vorbereitung verpasst. Der wird noch so lange brauchen. Und wenn Gnabry da jetzt weiterhin performt, sehe ich auch absolut keinen Grund, weil Sané und Olise beide Spieler sind, die tendenziell eher über den rechten Flügel kommen, warum Serge Gnabry da jetzt rausrotieren sollte. Also würdest du jetzt All-In gehen, wenn er jetzt bei uns auf den Markt kommen würde? Ich meine, wir können es eh sagen, weil er ist bei Paul und Paul wird den nicht abgeben. Ehrlich, was würdest du jetzt, die Leute kennen ja auch so ein bisschen unser Beat-Verhalten, wie stark bei uns in der Liga overpaid wird, was würdest du jetzt für den Serge Gnabry bezahlen?
Ich muss natürlich schauen, dass ich irgendwie ihn halten kann,
ja, ohne muss dann auch Sinn
drei
machen,
Lücken nee. Plätze haben.
Also nicht nur
aber
generell,
ich denke, ja, so 28 oder 27 würde ich auf jeden Fall bieten. Also ich würde schon versuchen, auch ein, zwei Spieler abzugeben, dass ich den, oder mit ein, zwei Lückenfüllern vor der LSB nochmal zu spielen, dass ich ihn bekommen könnte. Wenn er sich nicht verletzt, dann ist es halt, dann wird er komplett Richtung 30 Millionen gehen in der Saison. Aber du weißt halt nicht, ob er von Verletzungen verschont bleibt. Aber trotzdem, für die LSB allein, für die nächsten zwei, drei Spiele, denke ich, ist er auf jeden Fall fit. Und dann kann man da mindestens 10 Millionen gut draufpacken.
Er ist halt auch einfach wirklich der Prototyp-Kickbase-Spieler. Ich habe das im Rückblick gesagt, wir haben es am Montag gesagt. Er nimmt sich einfach im Spiel locker 5-6 Abschlüsse. Ist jemand, der auch geile Bewegungen drin hat. Und ist halt aktuell wirklich einer der fittesten Gnabrys, die ich jemals gesehen habe. Das muss man auch dabei sagen. Hat die Vorbereitung ähnlich wie Süle sehr, sehr stark für sich genutzt. Und deswegen, ich sehe aktuell da auch gar keinen Grund, warum Serge Gnabry da rausrotieren sollte. Selbst wenn jetzt Sané zurück wäre, wäre Gnabry für mich weiterhin gesetzt. Ich auch, also man muss ja immer so ein bisschen schauen. Das ist auch so ein Thema. Du bist doch auch jemand, du bietest doch nicht, ohne dir vorher Gedanken zu machen, wen du dafür abgibst, oder?
Nein, also
das macht mich wahnsinnig, wenn 10, Leute das machen.
10 plus Mio-Spieler sind dann nicht so kleine Spieler, ja. Dann schaue ich nicht jedes Mal, ob ich, auch wenn ich ihn halt zum Traden mitnehme, aber sobald es ein Spieler ist, den ich sicher im Team haben will und der ein bisschen teurer ist, muss man ja irgendwie schauen. Sonst.
Also ohne Spaß, schreibt uns mal gerne, weil das ja auch immer gerne genutzt wird und wir finden das auch cool, schreibt uns mal hier in die Kommentare, seid ihr jemand, bieten, dann überlegen oder seid ihr jemand, überlegen, dann bieten. Die Leute, die erst überlegen und dann bieten, die werden jetzt sagen, Junge, ihr seid doch völlig crazy, aber es gibt, ich würde wirklich sagen, das ist 50-50. Wir müssen eine Story machen, ich schreibe mir das auf. Ich bin mir so sicher, dass mindestens die Hälfte sagen wird, ja, ich biete und dann gucke ich einfach, wen ich verkaufe. Und das solltet ihr niemals machen. Ja. Das ist völlig Banane. Ja, deswegen, ich würde es auch so machen, wenn er jetzt bei uns draufkommen würde, ich würde Kleindienst plus X abgeben, dann würde ich auch so im Mitte-hohen 20-Millionen-Bereich rauskommen. Und das wäre für mich auch zu 100% wert. Weil man muss halt trotzdem immer bedenken, es macht für so einen Spieler auch wenig Sinn, da jetzt 35 Millionen zu bezahlen, weil wenn er sich nächste Woche verletzt, hast du halt 17 Millionen down the drain geworfen. Und dementsprechend, ja, seid da ein bisschen vorsichtig, aber man kann schon echt viele Spieler abgeben, um auf den zu gehen, weil ich den auch aktuell wirklich komplett da vorne drin sehe. So, damit wir das hier ein bisschen ausgeschmückt haben, damit ihr auch einen coolen Mehrwert zum Gnabry-Call habt. Ich habe auf Platz 2 jemanden, auf den ich richtig Bock hatte und wirklich ehrlich ein bisschen abgefuckt war, da ich ihn nicht bekommen habe. Und er hört auf den Namen Amura, Mohamed Amura vom VfL Wolfsburg. Kostet aktuell, ich glaube, 7 Millionen, wurde bei uns in der Liga gekauft für 9,5. Ich hatte 8,8 geboten. Habe auch da natürlich vorher berechnet, ob ich den bekommen könnte, ob ich ihn so und so halten könnte. Und das war die einzige Variante mit 8,8. Also ich habe wirklich Maximum geboten. Er wurde dann für, ich glaube, 9,4 oder so gekauft. Ich behaupte weiterhin, der wird nach der LSP fit sein. Das ist aber nicht meine Behauptung, sondern wenn der fit ist, ist das wirklich ein extrem attraktiver Spieler, der sogar meiner Ansicht nach ein 105er Average fahren kann. Ich sehe den wirklich auch extrem effektiv im Wolfsburg-System mit seiner Konterstärke, die er mit sich bringt, mit dem Pace, das er mit sich bringt, mit seiner generellen Komposition, wie er einfach ins Spiel eingebunden ist. Ich glaube, Amura ist jemand, ein absoluter Sleeper aktuell für 7 Millionen, deswegen bei mir auf der 2.
Ja, bevor du deine 1 machst, kann ich einfach copy-pasten. habe ich auf der 1.
Ja,
also ich bin mal gespannt, was für die noch kommt. Aber ist für mich, also brauche ich ja nicht viel dazu sagen. Ich habe auch gut geboten, knapp nicht bekommen. Aber ja, geiler Spieler. Wolfsburg spielt ja auch ganz cool scheinbar. Jetzt ist halt nur ein Spiel, Sample Size, aber wenn die so weiterspielen, dann wird das ein geiler Spieler sein. Und dann so einen Stammstürmer zu haben für so wenig, ist, glaube ich, sehr geil.
Ja, vor allem, wenn man das Bayern-Spiel gesehen hat, ja, das Bayern-Spiel, da kann man jetzt auch nicht so richtig die Spielanlage des VfL Wolfsburg lesen, aber ich habe mir auch so die Vorbereitungsspiele angeschaut bei meinem Scouting-Teil, wo ich auf Amura geboten habe. Und bevor Amura sich verletzt hatte, haben die ganz anders gespielt, sowohl was die Statistiken angeht, was die Tore angeht. Er hat in jedem Vorbereitungsspiel getroffen, wo er gespielt hat, zumindest wo er mindestens 45 Minuten gespielt hat. Und als er dann weg war, hatten sie mega Offensivprobleme. Der ist halt wirklich einfach eine absolute Scorer-Garantie, der Mann. Deswegen für mich auch, ich habe auch lange überlegt, ob ich ihn auf die 1 packe. Ich habe aber jemanden auf der 1, den du gar nicht drin hattest, also in der kompletten Top 5 nicht. Liegt aber auch einfach daran, dass der Mann 39,5 Millionen kostet. Ich habe Serhou Guirassy im Gepäck auf der 1 als den des Nummer 1 Transfer-Target für die Länderspielpause. Und ich habe eben bei Palacios gesagt, ich würde mir genau überlegen, ob ich auf den gehe, weil er einfach schon relativ teuer ist. Ich sage bei Serhou Guirassy, wenn er jetzt bei uns draufkommt, ich werde alles möglich machen, um auf diesen Mann bieten zu können, um den irgendwie zu verpflichten. Warum? Weil mich der BVB einfach komplett überzeugt hat bisher. Nicht nur in dem ersten Spiel, wo sie sehr stark waren, aber auch gegen ein ziemlich passives Frankfurt gespielt haben, sondern auch im DFB-Pokal. Generell die gesamte Vorbereitung wirkte für mich sehr professionell. Ich finde, der Kader wirkt mittlerweile echt sehr, sehr geil. Auch, dass ein Rami Benzebaini da als Einwechseloption für die Innenverteidiger in Frage kommt, eingewechselt wird und ein Bombenspiel macht. Also ich habe irgendwie einfach das Gefühl, dieser Kader ist richtig stark und ich habe diesen Kader auch insgesamt unterschätzt. Wenn man jetzt noch eben mit einem Jan Couto, wenn man den noch aufgebaut bekommt, einen geilen rechten Wingback hat. Ich habe irgendwie einfach das Gefühl, dass der BVB dieses Jahr eine Monster-Saison spielen wird, weil ich am Anfang ziemlich stark bezweifelt habe. Und wenn sie eben diese Saison spielen, die ich erwarte, und du hast dann noch da vorne drin Serhou Guirassy, Junge, 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 mit dem Ballbesitz und so weiter. Wir wissen alle, Guirassy ist jemand, der sich auch gerne mal fallen lässt, der auch sehr, sehr gerne mal ins Spiel eingebunden wird und eben nicht wie ein Sebo Alea oder ein Füllkrug da vorne drinne parkt. Also Guirassy, auch wenn der 39 Millionen kostet, er ist jetzt, glaube ich, gestern Teile des Teamstrainings absolviert, also dürfte im Normalfall nach der Länderspielpause wieder eine Option für den Kader sein. Vielleicht noch nicht direkt Startelf, aber eine Woche drauf später auf jeden Fall jemand, der dann auch für die Startelf in Frage kommt. Ich habe einfach ein saugutes Gefühl, dass der ab jetzt richtig, richtig doll bomben wird. Deswegen Serhou Guirassy, mein Transfer-Target Nummer 1.
Ja, kann man auf jeden Fall gut nennen. da habe ich jetzt gar nicht irgendwie ein Auge drauf gehabt oder gedacht, dass ich den damit reinnehme, aber macht schon Sinn, Guirassy da mitzunehmen für 39 Millionen. Also, wenn der auf den Markt kommt, natürlich muss ich irgendwie bieten, aber ich wüsste überhaupt nicht, wie ich 40
das
Millionen
locker mache. Das ist auch mein Problem.
Aber ja, wäre auf jeden Fall ein geiler Spieler, den man über die LSP natürlich da mitnehmen muss oder kann. Sollte jeder auf dem Zettel haben.
Wie gesagt, um das nochmal so ein bisschen zu relativieren, ich sage, aktuell habe ich das Gefühl, dass ein Top 10 Spieler in der App, wenn er fit ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der richtig zünden wird. Deswegen ist einfach dann auch diese 39,5 Millionen, auch wenn die wirklich schweineteuer sind, ist er für mich dann wert. Also da kann man auf jeden Fall drauf achten. So, bevor wir rübergehen in die Preview-Show, wollen wir noch ganz kurz über die Länderspielpause an sich reden. Natürlich jetzt nicht nur beginner-friendly, aber um die Leute auch abzuholen, die vielleicht ihre erste Kickbase-Saison managen. Ihr kennt natürlich auch die Länderspielpausen. Jeder hasst sie, egal ob Kickbase-Manager oder nicht. Ist einfach scheiße, weil wir 2 Wochen keine Bundesliga haben. Letztes Jahr war es ganz cool, weil es irgendwie immer so ein bisschen Vorbereitung auf die EM war und da auch der Hype so ein bisschen entstanden ist. Aber all in all ist es keine Sache, die wirklich geil ist für einen Kickbase-Manager, 2 Wochen keine Bundesliga verfolgen zu können. Und deswegen wollen wir uns kurz darüber unterhalten. Generell zur Länderspielpause. Ich habe mir 4 Tipps rausgeschrieben, die ich interessant fand. Und wir wollen ein bisschen darüber reden, was die Länderspielpause für Kickbase bedeutet, wie man darin vorgehen kann und ja, generell, wie sich dort dein genereller Kickbase-Alltag verändert, Jakob. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, zum einen genießt auch trotzdem die Zeit, die man hat ohne Kickbase, nee, weil man da einfach nicht mehr
dafür so aktiv viel zu sein früh, muss. Jakob.
Da ist ja, das ist stimmt. Nach 2 Spieltagen ist schon ein bisschen früh, aber trotzdem, irgendwann wünscht man sich, deswegen jetzt vielleicht nochmal kurz durchatmen. Ich glaube, das Wichtigste ist, LSP muss man, also Länderspielpause muss man damit immer vergleichen mit so viel Geld machen wie möglich, oder das ist die Zeit, wo man nochmal gut Geld machen kann. Wenn man eben 2 Wochen ins Minus kann und da auch Spieler länger halten kann, zum einen, ich glaube, für Anfänger oder Ligen, die nicht so kompetitiv sind, wo nicht jeder auf jeden Spieler geht, einfach die Spieler mitnehmen, die jetzt anfangen zu steigen. Auch vielleicht vor dem Spieltag schon günstige Spieler mitnehmen, die steigen, wenn man das Geld hat. Wenn nicht, dann spätestens am Wochenende die günstig mitnehmen, dann hast du halt über eine Woche Zeit allein oder über 5 Tage bis oder 6 Tage bis Freitag dann wieder im Plus zu sein, sondern kannst dann die komplett durchhalten, dann steigen die halt auch weiter, weil in der LSP das natürlich die meisten machen, dadurch steigen die Spieler nochmal extremer und länger. In der ersten Woche kann man ordentlich overpayen, dann glaube ich, ist auch wichtig für Leute, die es noch nicht so oft hatten, dass man ein bisschen Piano macht, weil dann oft die Spieler abflachen. Entweder die Leute haben kein Geld mehr zum Kaufen oder sind dann eben nicht mehr so aktiv in Kickbase und dann flacht das Ganze ein bisschen ab und da hat man auch schon mal 1 oder 2 Millionen Verlust gemacht, weil man da ein bisschen zu sehr drauf geputtert hat, weil man halt in der ersten Woche irgendwie Spieler 500-600k am Tag gestiegen sind, dann nur noch 200-300k in der zweiten Woche, deswegen da ein bisschen langsam machen, ja.
Also den Tipp, ich habe mir wie gesagt 4 Stück aufgeschrieben, den einen hast du jetzt schon genannt gehabt beim Traden. Man sollte natürlich an sich die längere Periode beachten, dass man theoretisch gesehen 14 Tage Zeit hat, aber nicht mit 14 Tagen planen, weil wie du sagst am Anfang, also der Marktwert ist ja immer dynamisch. Also jetzt allein Bernhardsson, der ist jetzt 4 Tage in Folge um über 400k gestiegen. Der Kickbase-Markt funktioniert halt einfach so, dass dieser Marktwert, also dass das halt nicht konstant so sein wird. Müsst ihr euch immer vorstellen, der Marktwert steigt, wenn der Spieler gekauft wird. Und irgendwann ist er in allen Dingen gekauft worden und wird dann nur noch gehalten. Dann steigt der Spieler natürlich trotzdem, aber es kommen nicht eben, ich nenne es jetzt einfach mal Zusatzimpulse rein, die den Marktwert noch weiter steigen lassen. Und das animiert dann andere Manager dazu zu sehen, ach guck mal, der ist jetzt nur noch um, keine Ahnung, 180k gestiegen. Ja, ich verkaufe den, ich gehe auf einen anderen Spieler, der nochmal Dollar punktet. Und dann hast du diese Spirale, die andersrum geht und die Spieler steigen immer weniger und fangen im schlimmsten Fall sogar an zu fallen. Also wenn ihr damit rechnet, verlasst euch da auch nicht zum Beispiel auf den Pascal-Rechner, wenn ihr den kennt, guckt mein Trading-Tutorial, da habe ich den oftmals erklärt, also das Tool, was Pascal gebaut hat, beste Grüße auch an der Stelle, der rechnet euch euren erwarteten Kontostand immer nach der Marktwertveränderung vom letzten Tag, ich meine, der kann ja logischerweise auch keinen Algorithmus erkennen, so, also nicht damit komplett rechnen, versucht das immer so ein bisschen relativ zu sehen, ich rechne eigentlich bei jedem Spieler immer so einen leichten Decline in der Marktwertsteigerung ein, damit ich halt eben auf Nummer sicher gehe und am Ende nicht da stehe und mir denke, scheiße, jetzt habe ich den gekauft und habe den eigentlich gar nicht eingeplant gehabt und was weiß ich. Genau, das ist mein 4. Punkt gewesen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass man sich vorher günstige und steigende Spiele einpacken kann. Das ist jetzt kein krasser Call, aber ich nehme nochmal die Zusatznotiz dabei, eben auf Nicht-Plan-Positionen in eurer Mannschaft. Also wenn ihr jetzt Spieler im Kader habt, die ihr überhaupt nicht feiert oder wo ihr euch denkt, ja, die werde ich in der LSP wahrscheinlich eh abgeben, dann überlegt dreimal, ob ihr nicht vielleicht an einem Spieltag mal auf Punkte verzichten wollt und sagen wir jetzt einfach mal, ihr habt einen 10 Millionen, sagen wir mal einen Bremer Spieler mit 10 Millionen.
Veljkovic.
Nehmen wir Veljkovic, perfekt. Veljkovic im Team und ihr sagt euch, ey, ich glaube einfach nicht, dass der gegen Dortmund mehr als 30 Punkte macht. Dann wäre ich zum Beispiel so, wenn ich dann, jetzt in meinem Fall, ich habe einen Bichabu, ich habe einen Holtmann, ich habe einen Quarteng, ich habe einen Sato im Team, alle steigen um 200-300k, dann würde ich lieber sagen, scheiß drauf, ich gehe mit einem Nuller, weil ich, jetzt mir ist egal, ob ich 0 oder 30 Punkte mache an dem Spieltag, habe aber dafür 4 Spieler, die geil steigen. So, das ist was letztendlich immer ein bisschen schwer in die Tat umzusetzen ist, weil man in den meisten Fällen alle seine Spieler behalten will, aber es ist einfach so eine kleine Sache, die ich euch ans Herz legen kann, wenn sich irgendwie die Möglichkeit ergibt, einen Nicht-Plan-Spieler abzugeben und dafür ein paar Trading-Objekte zu halten, dann ist es das gerade für die LSP, wenn die Spieler vor allem sehr günstig sind, immer zu 100% wert, weil die im Normalfall die ganze LSP durchsteigen werden oder zumindest die ersten 8-9 Tage ungefähr. Ja.
Ja. Auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Das Ganze kann man dann auch ein bisschen nicht auf die Marktwertkurve, sondern auf die Punkte beziehen. Haben wir vorhin auch ein paar genannt, sei es ein Ginter oder weiß nicht, ein Gyarassi im Extremfall, dass man vielleicht ein oder zwei teure Spieler, die eh nicht gut punkten und eh gerade auf ihrem Peak sind, abgibt und damit ein Gyarassi dann schon kauft und dann halt Nuller riskiert, der wird garantiert Null machen, ja. Statt dann die 100 von den zwei Spielern, dann sogar vielleicht die 100 Punkte mal, ja, einfach in Kauf nehmen, dass man die nicht hat und dafür dann aber ein Gyarassi schon vor dem Spieltag günstig mitnehmen kann, weil die anderen Manager nicht bieten können, so wirklich, und dann halt da jetzt nicht den Marktwertgewinn an sich mitnehmen, sondern einfach diesen Top-Spieler oder halt auch einen Ginter mitnehmen, dafür halt einen, keine Ahnung, 13, 14 Millionen Spieler, der gerade auf seinem Peak ist, wenn es meinetwegen ein Netz ist, der jetzt 10,5 Millionen kostet. Gut, schlechtes Beispiel, weil der auch ganz cool sein kann, aber trotzdem Netz weg und dafür noch so einen Trading-Spieler weg und dann Ginter holen, den Nuller noch mit reinpacken und dann halt nach der LSP dann einen Ginter zu haben. Dann nicht nur aufs Geld schauen, sondern eben auch auf die Punkte. Das würde man dann auch nochmal so, ja, eigentlich das, was Tobi gesagt hat, nur eben auf Spieler, die gut punkten werden danach oder wieder Stamm spielen werden.
Ja, perfekter Call. Ist ja auch sehr, sehr gut, dass du es noch ergänzt hast, weil es eigentlich die beiden Komponenten sind, die man da so ein bisschen beachten kann. Das kann sich echt brutal auszahlen. Also ich habe es ehrlicherweise selber noch nie so wirklich gemacht, weil ich immer dann zu clingy mit meinen Spielern bin, aber wirklich, wenn man drauf achtet, gerade so die guten Manager, die machen das schon relativ regelmäßig, dass man mal so ein bisschen auf Punkte verzichtet und dafür eben andere Spieler zu halten. Ja, ich habe mich gerade nicht bewusst da reingenommen, weil ich ein emotionaler Sack bin, der mittlerweile echt Probleme hat, in Kickbase gut zu sein. Wir machen weiter.
Nach einer Krankheit, ja. Ja.
Zwei Dinge habe ich mir noch aufgeschrieben. Zum einen, Länderspiele haben einen Impact. Natürlich, obviously, ganz banal gesagt, mit Verletzungen. Also, logischerweise hat das einen Impact. Aber auch, wenn zum Beispiel mein Spieler in einem relativ präsenten Spiel ein geiles Spiel macht, also sagen wir jetzt mal, Deutschland spielt gegen XY und wir haben einen kleineren Spieler, Benny Henrys macht 2 Buden. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Das hat letzten Endes tatsächlich einen Impact. Nicht enorm, aber man hat es jetzt auch im DFB-Pokal gesehen, ein Bräunig von Heidenheim macht da einen Hattrick, ist davor gefallen und fängt plötzlich an zu steigen. Also das solltet ihr auch immer so ein bisschen auf dem Zettel haben. Natürlich müsst ihr die Spiele nicht schauen, so einen Impact hat es nicht. Also wenn jetzt jemand ein geiles Spiel macht, aber nicht irgendwie signifikant durch Scorer raussticht, das wird jetzt keinen Impact auf den Marktwert haben, außer vielleicht einer von der deutschen Nation, aber auch eher unwahrscheinlich. Verfolgt einfach so ein bisschen die Ergebnisse, wenn die Spieler bei Liga-Insider in einem Artikel gelistet werden oder bei Kicker in einem Artikel gelistet werden, wo auch immer. Das hat meistens einen Impact auf den Marktwert, also das kann man noch beachten. Und hast du nichts zu ergänzen, oder?
Nee, aber also der Tipp wahrscheinlich auf Deutschland am meisten bezogen, ja, weil die meisten halt Deutschland verfolgen. Wenn jetzt irgendein Tranchada ein Tor macht, dann gibt es, glaube ich, fast keinen. Ja, aber halt, also Deutschland ist dann schon so ein extrem Ding. Wenn da jemand ein Tor macht, dann kriegt das fast jeder mit, der Kickbase spielt, und dann steigen die halt auch, weil die Leute dann, ja, die Spieler ein bisschen hypen, das safe. Ist auf jeden Fall.
Safe. Müsste sich nur ein paar drüber unterhalten oder dann im Nachhinein denken, boah, den hätte ich voll gerne, dann kaufen die den, der läuft gerade zufällig über den Markt oder was weiß ich. Also das kann man auf jeden Fall auch noch beachten. Eine letzte Sache habe ich auf jeden Fall noch, nämlich Programme beachten. Also quasi das Spielprogramm der jeweiligen Mannschaften durchgehen. Tatsächlich, ich weiß, dass da wenig Leute Bock drauf haben, weil sie immer denken, ja, oh, ja, kein Bock, da alles durchzugehen, aber jetzt habt ihr 2 Wochen Zeit, es gibt keine Ausreden, geht einfach mal jedes einzelne Programm, die nächsten 5 Spiele länger, macht eh keinen Sinn zu planen in Kickbase, durch und schaut euch mal an, gegen wen welche Mannschaften spielen. Als Beispiel, Mainz 05 ist für mich das perfekte Paradebeispiel, die spielen jetzt nochmal gegen den VfB Stuttgart, spielen danach gegen Darmstadt, Werder Bremen, Augsburg, Heidenheim, Pauli. Also es ist schon, Darmstadt ist ein Testspiel, habe ich gerade gesehen, ups. Aber auf jeden Fall Bremen, Augsburg, ich war gerade übel verwirrt, ich dachte, ich hätte irgendwas nicht gepeilt, Bremen, Augsburg, Heidenheim, Pauli. Also wirklich 4 Spiele, ja, wo 2 potenzielle Abstiegskandidaten dabei sind. Bremen und Augsburg sind jetzt auch nicht unschlagbar. Also das wäre zum Beispiel für mich sowas, wo man dann in der LSP sich nochmal ein bisschen mehr Gedanken machen kann. Vielleicht auf Spieler von Mainz geht, die andere nicht so auf dem Zettel haben, weil die jetzt vielleicht am Wochenende von Stuttgart den Arsch gehauen bekommen und so weiter. Also geht da so ein bisschen die Programme durch, macht euch einmal die Mühe und checkt das so ein bisschen ab. Das sollte man in Kickbase immer als guter Manager ungefähr im Blick haben. Ich weiß jetzt auch nicht logischerweise jedes Programm auswendig, aber wenn du mir Mannschaft XY nennst, dann kann ich dir schon sagen, ob die jetzt ein tendenziell eher gutes Programm haben oder ein tendenziell eher schlechtes. Das sollte man, wenn man es bisher noch nicht getan hat, dann in der LSP für sich nutzen.
Ja, auch ein guter Tipp. Kann man auch wieder ein bisschen anders, ja, nochmal anders spinnen. Also auf das Programm in der Länderspielpause an sich. Es gibt auch viele südamerikanische Spieler oder aus dem asiatischen Raum, die halt oft auch nochmal am Mittwoch oder Donnerstag oder Dienstag allein schon nachts spielen mit Zeitverschiebung, dann am nächsten Tag fliegen, dann kommen die erst Donnerstag, Freitag wieder in Deutschland an mit kompletten Jetlag und müssen dann schlimmsten Fall Freitag oder Samstag oder auch Sonntag wieder spielen. Und dann ist halt auch oft so, wenn das jetzt nicht komplett der wichtigste Spieler ist und das ist das wichtigste Spiel, dann werden die auch öfter mal geschont. Und wenn man dann vielleicht jetzt nicht so einen Stamm, so einen Big Boy-mäßig hat, der da betroffen ist, vielleicht auch überlegen, ob man den irgendwie noch swappt mit dem Manager, der das vielleicht nicht auf dem Schirm hat, dann irgendwie einen ähnlich guten Spieler dafür bekommt, der auf jeden Fall spielt. Also da auch ein bisschen das Programm anschauen. Bei Liga Insider gibt es, glaube ich, auch immer noch Nachrichten dazu, zumindest dann auch in der zweiten Woche, wenn dann die Trainer irgendwie dazu befragt werden, dann bekommt man es mit, da ist es dann meistens schon zu spät. Also selber am besten ein bisschen informieren, wann die Länder spielen, weil es halt oft 0 oder 1 Uhr oder irgendwas ist, ob es jetzt ein Davis ist oder ein Hincapie oder so, da ein bisschen drauf achten.
Yes, auch ein sehr guter Call. Kann man, glaube ich, perfekt so stehen lassen. Gut, sind wir eigentlich durch mit dem Teil, oder?
Yes.
Dann gehen wir rein in unsere Preview-Show und starten natürlich, wie immer, mit dem Fernschuss Hattrick. Wir haben es letzte Woche schon erklärt gehabt, es gibt den Fernschuss, die Fernschuss-Scorer-Garantie nicht mehr. Wir haben das Ganze abgewandelt zum Fernschuss-Hattrick und, umgekehrt.
Andersrum, ja.
Lost. Also, es gibt den Fernschuss-Hattrick nicht mehr, sondern die Fernschuss-Scorer-Garantie. Yes, sir. Bedeutet einfach nur, dass sowohl Tore als auch Assists zählen. Und wir wollen uns damit einfach so ein bisschen leichter machen, weil wir letztes Jahr, glaube ich, insgesamt jeweils nicht mal 10 Hits hatten. Das war super schlecht. Ich glaube, Jakob hat das Ding gewonnen mit 8, Paul und ich hatten jeweils 6. Wir dachten, wir machen es uns leichter, aber wie ist es gekommen? Richtig, der Vorjahressieger mit Jakob sticht als Einziger am ersten Spieltag mit Serge Gnabry, der seine Bude gegen den VfL macht. David Raum, ich glaube 125 Punkte ohne Torbeteiligung. Und Benny Šeško hat ja bekanntlich mit RB Leipzig ordentlich reingeschissen. Deswegen 1:0 oder 1:0:0 für Jakob. Und Paul hat seine Gnabry-Garantie, wollte ich schon sagen, seine Scorer-Garantie schon genannt gehabt mit Serge Gnabry, den letzte Woche, wie gesagt, Jakob gepickt hatte und auch gestochen hat. Du darfst gerne beginnen, Jakob. Komm, ich lasse dir den Vortritt. Wer ist deine Scorer-Garantie?
Ja, nicht so ein leichtes Matchup an sich, aber ich habe Bock auf ihn, auf Ugo.
Halt's Maul. Ich hätte dich nicht vorlassen sollen. Ich schwöre, ich habe Ikitike da stehen. Junge, das ist so scheiße, Mann. Weil genau sagen, an dem... Oh Mann, das fuckt mich gerade übel an.
Dann kann Tobi kurz überlegen, was er für einen anderen Pick nimmt, während ich kurz sage, warum ich ihn genommen habe. Zum einen Frankfurt, starke Kontermannschaft und allgemein stark im Angriff, aufgestellt und Hoffenheim noch nicht so sortiert da hinten in der Verteidigung mit den ganzen neuen Verteidigern und neuen Aushilfspositionen mit Stach oder so, der es gut gemacht hat, aber auch nicht immer perfekt steht als Innenverteidiger. Und Ekitike hat auch gegen Dortmund geile Momente gehabt, allein wie er Anton da abkocht und keine Ahnung, der schaut einfach aus, wenn er fit wäre und Bock auf Scorer hat, deswegen habe ich einfach Bock auf ihn. Vielleicht nimmt Tobi ja seinen Sturmpartner Mamouche oder Chaibi oder was auch immer, dann mach können wir zusammen so sein.
Weil es ist zum einen taktisch sehr klug, weil Ekitike durch die Europa-Belastung das ein oder andere Mal draußen bleiben wird. Das heißt, den kannst du halt relativ selten nehmen. Und zum anderen, das ist für mich, da kommen wir auch gleich zu, wenn wir die Matchups durchgehen, dieses Wochenende ist Katastrophe für Matchups. Also es gibt kaum Matchups, die wirklich rausstechen. Ja, und deswegen, ich habe lange hin und her überlegt, habe mich dann am Ende für Ekitike entschieden. Und ich hatte schon das Gefühl, dass du den vielleicht auch auf dem Zettel hast, aber ich dachte, das Wochenende ist so absurd. Komm, ich lasse dir den Vorsprung. Ja.
Kuss. Husten sind doch Kleindienst, einfach, komm.
Bodenlos. Nein, ich nehme Alassane Plea. Der hat nämlich in den letzten 5 Spielen oder so gegen Bochum getroffen. Das habe ich auch gesehen. Deswegen, ich will mir Kleindienst noch aufheben. Ich nehme Alassane Plea im Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum, was mich übelst triggert, weil ich den nicht in der Championship aufgestellt habe. Und die Scorer-Garantie muss eigentlich in die Championship rein. Ja, ich nehm Laszlo an der Stelle.
Sehr gut. Ja, ist wahrscheinlich nicht mehr so schlecht, weil wir hitten fast nie und dann ist es, glaube ich, nicht mehr so schlecht, wenn man den in der Championship dann nicht hat, weil dann eben als nicht so gut punktet. Also alles richtig gemacht.
Ist das kacke, Alter. Naja, komm, wir gehen weiter zu unseren Kategorien. Paul hatte seine auch reingeschickt gehabt, oder? Ich guck mal nochmal rein.
Ja, aber ohne Erklärung, oder?
Yes. Ja, Paul hat einfach nur geschrieben, Heim macht Doppelpunkt VfB Stuttgart. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast zu hören, weißt du, so eine geballte Expertise mit so einer großen Argumentationskette, das ist natürlich dann schon ein krasser Mehrwert. Deswegen, Dankeschön an Paul für diese ausführliche Analyse zu deiner Heimmacht, der VfB Stuttgart. Und ja, dann darfst du gerne weitermachen mit dem magischen Duo, weil ich letzte Woche gebutschert habe, aber diese Woche gibt's das Jakobsche magische Duo wieder.
Ja, gebutschert. Ich habe eure zwei Lieblingsspieler genommen im Duo, weil sie es ganz gut anbietet, glaube ich, und zwar Stöger und Kleindienst. Du hast schon gesagt, Wingman. Matchups sind kacke oder nicht so gut und da ist es dann schwer, jetzt nicht die Top-Mannschaften zu nehmen, deswegen habe ich mich für Gladbach entschieden, um dann nicht irgendwie Stuttgart, Bayern oder Dortmund gleich zu nehmen. Zum einen Stöger, ich glaube, den kennt jetzt fast jeder gut genug, wenn man dann auch letzte Saison Kickbase gespielt hat, ist, glaube ich, mit einer der Besten, der Situationen gut lesen kann. Der sieht vor allem freie Räume sehr gut und positioniert sich auch sehr, sehr schlau auf dem Spielfeld oder in freien Räumen oder so, ist immer anspielbar, will oft den Ball haben. Und dann, wenn er den Ball hat, dann weiß er auch genau, wie es weitergeht oder braucht nur kurz mal einen kurzen Scanblick machen und sieht dann auch gleich gute Räume oder mal einen langen Ball oder so, was auch Punkte bringt und vor allem auch Steckbälle. Und ich glaube, ja, Bochum hat viel Leistungsträger verloren, unter anderem auch Stöger, also auch noch sein Ex-Verein, was er auch nochmal anspornt, haben wir letzte Episode oder Montag auch nochmal gut drüber geredet. Am Montag war sogar bei Hofmann, ja. Deswegen bietet sich sehr gut an gegen Bochum. Ich glaube, die haben auch viel Lücken da hinten. Also kennt man ja bei Bochum, jedes zweite Spiel ist da irgendwie komplett vogelwild und keine Ordnung da hinten drin. Und Kleindienst ist eigentlich ja ähnlich von der Spielintelligenz wie ein Stöger, nur eben im Sturm, dass er jetzt nicht viel Rohpunkte macht, aber sich halt auch extrem schlau bewegt als Stürmer, ein absoluter Finisher ist und dann auch in Situationen drin bleibt, was man bei Bochum auch sehr, sehr oft hatte schon, dass irgend so ein Stochertor ist oder die den Ball hinten nicht rausbekommen, dann ist halt Kleindienst, keine Ahnung, gefundenes Fressen für ihn, der hat man ja auch gesehen gegen Leverkusen, dieses Kopfballtor im Liegen, das dann leider nicht gezählt hat, wo er nachgestochert hat, sowas kann bei Bochum halt gefühlt 3-4 Mal in einem Spiel passieren, dass da irgendwie der Ball komisch liegen bleibt. Ich weiß auch nicht, warum das bei Bochum so oft passiert, aber da passiert es eben des Öfteren mal, dass die sich irgendwie abschießen im Strafraum und dann ist, glaube ich, Kleindienst da auch eiskalt und kann da gut mal einen reinstolpern. Deswegen, ja, gehe ich damit Stöger oder Kleindienst mindestens ein Scorer gegen Bochum.
Boah, du hättest noch eine halbe Stunde weiterreden können. Das hat mir gerade sehr gut gefallen. Das ist kein Problem. Ich glaube, Paul hat gerade auch Augen zugemacht in seinem Wasserfall und hat sich da schön zurückgelehnt. Nee, geil. Gehe ich voll mit. Wir werden auch gleich in den Championship so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe ja Pauls Championship auch schon gesehen. Also da werden wir noch ein bisschen drüber schnacken. Ich habe mich in meiner Hotzone für Union Berlin Defensive entschieden. Ich fand nämlich den FC St. Pauli letzte Woche extrem schwach. Ich habe auch so ein bisschen die Underlying-Statistiken angesehen, sowohl in der Vorbereitung als auch im DFB-Pokal, als auch im Spiel letzte Woche gegen Heidenheim. Und man hat zwar natürlich so ein bisschen diese Power aus Mittelfeld, aber die Qualität im letzten Ball und im Endprodukt ist dann wirklich einfach nicht gut genug. Union, wissen wir mittlerweile immer, ist eine super starke defensive Mannschaft, eine Mannschaft, die dir Punkte komplett kaputt macht. Und ich glaube einfach im ersten Heimspiel, auch wenn sie jetzt gegen Mainz keine Überleistung gezeigt haben, die sind viel zu stabil, als dass sie hier ein Tor kassieren werden. Deswegen habe ich Union insgesamt natürlich auf dem Zettel aufgrund des Zu-Null-Bonuses, aber vor allem die Defensive. Man kann auch noch die Aufstellung einsehen, das macht das Ganze natürlich noch geiler. Deswegen Unioner Defensive, meine Hotzone an diesem Wochenende. Und Laszlo Benes will ich noch rausheben. Ich glaube, der kann. Ich sag, Laszlo Benes macht am Freitag den Amiri 2.0, den Unioner, den Köpenicker Amiri.
Oha, starker Call. Ja, Benes, glaube ich, könnte ein ganz guter Pick werden. Außer man hat ihn selber und freut sich dann drauf und dann macht er irgendwie 20 Punkte, aber ja, kann sein, dass Union da zu Null was mitnimmt. Gut.
Yes, immer
dann durch. Gehen wir rüber zu den, ja, hätte ich auch gesagt. Dann können wir auch deine Reihenfolge nehmen. Dann kannst du gerne mit deinem letzten oder schlechtesten Matchup anfangen.
Yes, mache ich doch sehr, sehr gerne. Ich habe auf Platz 8, wie gesagt, also ich fand den Spieltag generell super strange zu callen in irgendeiner Art und Weise. Alle Matchups sind irgendwie sehr, sehr, sehr komisch. Ich habe mich auf Platz 9 für Frankfurt-Hoffenheim entschieden, weil es für mich das ausgeglichenste Spiel an diesem Wochenende ist. Ich finde, beide Mannschaften hatten ganz gute Ansätze am ersten Spieltag, haben natürlich vor allem offensiv geglänzt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass hier keine Mannschaft mit einem Zu-Null-Bonus rausgehen wird. Gleichzeitig sind es beides auch eigentlich Mannschaften, die schon gerne mit dem Ball agieren. Deswegen glaube ich, dass es da auch keine großen Ballbesitzpassagen geben wird. Klar, über viele Tore kann natürlich auch ein bisschen mehr bei rumkommen. Ich finde es aber trotzdem noch unausgeglichener als zum Beispiel Augsburg-Heidenheim und habe mich deswegen auf Platz 9 für Frankfurt gegen Hoffenheim entschieden.
Ja, Frankfurt-Hoffenheim habe ich deutlich höher, also jetzt nicht auf den Dingern, wo ich komplett all-in gehen, aber auf Platz 6, okay, weil ich jetzt auch nicht, ja, ich sehe jetzt nicht viele Rohpunkte, aber ich glaube, dass das ein High-Scoring-Game wird, weil Frankfurt ist defensiv stabil, aber Hoffenheim hat halt echt gut Offensivpower. Ich glaube, dass die da auch mindestens ein Tor machen und Frankfurt gegen Hoffenheim auch mit Ikitike, den ich ja auch als Scorer-Garantie habe, dass ich da schon glaube, dass da mindestens zwei, drei Tore insgesamt fallen werden. Dadurch machen sie halt automatisch einigermaßen okay Punkte im Gegensatz zu anderen Spielen, wo ich eben ein bisschen weniger Tore und auch weniger Rohpunkte sehe.
Ja, fair. Wie gesagt, ich habe nur überlegt, ob ich es auf 9 oder 8 mache. Höher hätte ich es nicht gepackt. Ich habe nur überlegt, ob ich Heidenheim-Augsburg ein bisschen drüber sehe. Ich glaube, Heidenheim-Augsburg ist drüber, weil das für mich auch so ein bisschen 0-0 Gefahr hat. Und so traurig es auch in Kickbase ist, wenn ein Spiel 0-0 ausgeht, machen die meistens trotzdem mehr Punkte, als wenn ein Spiel 2-2 ausgeht. Ich glaube trotzdem, dass eine der beiden Mannschaften das Ding mit 1-0 gewinnen wird. Wer es am Ende gewinnen wird, kann ich echt schwer sagen. Wenn ich mich für eine Mannschaft entscheiden würde, wäre es der FC Augsburg knapp mit dem 1-0. Wobei halt Heidenheim zu Hause eigentlich echt eine Festung ist. Aber das Spiel letzte Woche, das trügt so ein bisschen meine Saisonprognose auf, wenn ich Heidenheim da jetzt nicht krass fand. Die sind zu Hause trotzdem ganz gut. Könnte halt auch ein 1-1 werden, dann ist das schlechteste Spiel an dem Wochenende. Ich habe es jetzt mal auf Platz 8 gepackt und denke, dass der FCA sich da ekelhaft mit 1-0 durchsetzen würde oder das Ding geht 0-0 aus.
Ja, ich gehe dann vielleicht auch mit einem ekligen 1-1, deswegen habe ich die auf dem letzten Platz.
Verständlich. Verständlich. Ja, schön Einzelspiel am Sonntag. Es ist bodenlos. Ja. Also wir haben aus 3 Einzelspielen haben wir an dem Wochenende 2 Stück mit Union Berlin und Pauli und Heidenheim und Augsburg, die wirklich bodenlose Scheiße sind. Das ist so kacke, Alter.
Naja. Frechheit.
Wirklich eine Frechheit. Und am Freitag fällt bei mir das Training aus. Als die Nachricht in die Gruppe kam, ich habe mich so gefreut. Ich dachte, oh mein Gott, ich mach Safe and Watch Along. Geil. Und dann sehe ich, dass fucking Union gegen Pauli ist am Freitagabend. Und da war die ganze Freude dahin. Aber naja, was willst du machen?
Gut. Ich freue mich schon auf den Last-Minute-Transfer von dir in der Liga mit einem Enemy-Overplay und gucken, dann ich Kommentar. Ich will unbedingt einen Spieler haben und dann kommt der Watch Along in der Story mit dem Spieler.
Ey, wenn ich einen Spieler bekomme, gibt es sowas von Watchalong. Aber ich will einen von Union. Und Schäfer will ich nicht.
Hol dir Benisch.
Boah, der wäre so geil. Ich glaube, OG, den kann man bestimmt hier anlangen. Der hat Geldprobleme. Naja, mal gucken.
Ja, safe.
Wir gehen mal weiter zu Platz 7. Da habe ich die Wölfe gegen Holstein Kiel. Vielleicht ein Hot-Tag. Ich weiß nicht, wo du sie haben wirst. Gleich bin ich sehr gespannt. Ich fand Kiel einfach zum einen sehr überzeugend gegen Hoffenheim. Zum anderen glaube ich, dass Wolfsburg gegen Mannschaften, wo sie tendenziell mehr vom Ball haben werden, deutlich mehr Probleme haben, als wenn sie reaktiv agieren können, also wie zum Beispiel gegen Bayern. Und noch dazu, Kiel hat letztes Jahr 15-0 in Liga 2 gespielt zu Hause. Also das war die Definition von Pauls Heimmacht. Ja, deswegen, ich glaube, das wird absolut kein No-Brainer. Ich kann mir auch so ein 1-1 vorstellen, deswegen, ich weiß nicht, ich gehe hier mit Kiel gegen Wolfsburg auf Platz 7.
Ja, kein Hot Take, Leute, weil ich habe die sogar auf Platz 8.
Ja, verständlich.
Ja, ähnlich wie du. Also Kiel fand ich überraschend gut und dann auch noch zu Hause ist ein bisschen eklig und Wolfsburg ist für mich immer noch so eine Wundertüte. Und vielleicht auch noch die letzte Saison im Hinterkopf, wo man oft mal auf sie gesetzt hat, wo sie dann gar nicht performt haben, vor allem gegen schwächere Teams oder nominell schwächere Teams. Deswegen, ja, erstmal schauen, was da passiert, aber ja, Platz 8 für mich. Kann aber natürlich auch ein ekliger Sieg für Kiel werden, dann wenig Punkte für beide Mannschaften so oder Wolfsburg schießt sie komplett ab. Das kann ich jetzt noch nicht perfekt greifen, aber für mich würde ich eher ein bisschen, ja, Finger weg. In der Championship zumindest.
Kann man, denke ich, so machen. Auf Platz 6 habe ich Union Berlin. Ziemlich weit oben für so ein Spiel, aber ich beliebe da einfach voll daran, dass sie das Ding irgendwie ekelhaft mit 1-0 gewinnen werden. Dann wird, habe ich eben schon relativ viel zugesagt, werden sie auch gute Punkte machen, allein aufgrund des 0-0-Bonus und deswegen die Unioner auf Platz 6.
Ja, habe ich auf Platz 7, sehe ich auch ähnlich und ich sehe da auch potenziell ein 0-0-Spiel oder eben 1-0-Spiel auf beiden Seiten möglich, eher Tendenz Union, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Pauli da irgendwie mit einem Standard ein 1-0 irgendwie macht und da was mitnimmt, deswegen ja nur Platz 7, was 1-0 ja eigentlich schon gute Punkte gibt, aber weil ich halt bei beiden Seiten das Potenzial für ein 1-0 sehe, jetzt nicht höher, weil ich da sage, ja, All-In auf eine Mannschaft.
Ja, Paul sage ich schon, Jakob, Hot Take. Ab jetzt haben wir alles gleich.
Nee, wir haben niemals alles gleich.
Jetzt haben wir alles gleich. 100%. Nee. Jakob, safe haben wir ab jetzt alles gleich.
10% haben wir alles gleich.
Platz 5 fittet jetzt nicht. Ja. Platz 5, Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum.
Ah, ist falsch.
Ach, come on, Alter. Okay, Jakob hat keine Ahnung. Ja, ich habe die Borussia gegen Bochum auf Platz 5. Das liegt einfach daran, ich glaube, die Borussia wird das Ding hier gewinnen, weil sie einfach offensiv mega stark sind, aber ich fand Bochum echt überzeugend gegen Leipzig. Jetzt haben sie ein Heimspiel, Wir wissen alle, der VfL hat zu Hause einfach immer so eine gewisse Magie. Und ich weiß nicht, ich glaube, die werden das den Gladbachern hier richtig schwer machen. Ich sehe so ein 2-1 für Gladbach mit trotzdem recht coolen Punkten, weil beide Mannschaften auch offensiv viele Aktionen haben werden. Aber ja, Tendenz Gladbach, deswegen relativ weit oben. Und ich habe sie auf Platz 5 vor. Ja. Du hast sie auf 4 dann.
Nein, ich hätte sie auf 3.
Ach, komm on, Alter.
Gebrainwashed.
Was machst du,
mein Junge? Magisches Du. Ich belief einmal in Gladbach in der Saison und wenn es nicht aufgeht, dann halt wie letzte Saison einfach weitermachen mit Gladbach. Aber jetzt haben sie mein Herz noch. Obwohl ich keine Spieler habe, was ja dann nicht so gut ist wahrscheinlich. Aber keine Ahnung, ich fand die offensiv cool und Bochum, wie gesagt, oft ein bisschen unsortiert. Und auch wenn die zu Hause spielen, für mich noch keine Heimmacht in der Saison. Ist natürlich noch kurz in der Saison. Wenn sie das jetzt gewinnen, dann sind sie wieder in der Heimmacht. Dann wird es auch wieder ordentlich erwähnt. Aber so, keine Ahnung, sehe ich da einfach 2-3 Tore bei Gladbach und dann machen die automatisch die Offensive gut Punkte. Also ich würde sie auf Platz 3 packen, aber die Teampunkte ein bisschen spalten, dass ich eher auf die Offensive gehe. Und die Defensive ist, glaube ich, bei Gladbach kann man eh ein bisschen ausklammern. Zumindest, wenn man da auf 0-Bonus gamblen will. Also Skelly zum Beispiel, so ein Spieler würde ich jetzt nicht empfehlen.
Ja. Wild. Naja, wir machen mal weiter. Ich habe auf Platz 4 den VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Mainz. Ich habe sie sogar über Leverkusen-Leipzig, die ich auf der 3 habe. Das kann ich direkt spoilern, weil ich es irgendwie in einem Argument verfassen will. Ich glaube schon, dass Stuttgart hier extrem viel Ballbesitz haben wird. Aber man hat auch jetzt gegen Freiburg gesehen, wenn die gegen eine gut strukturierte Mannschaft spielen, die das kontrolliert zulassen können wie Freiburg, und da sehe ich Mainz definitiv auch mit drin, weil das eigentlich genau so ein Spiel für Mainz ist, wo die richtig gut drin sind, glaube ich, dass sie das den Stuttgart dann verdammt eklig machen werden. Und deswegen habe ich Stuttgart am Ende nur auf Platz 4, um es in meinem Abendzug wie gesagt zu sagen, auch Leverkusen-Leipzig habe ich auf der 3. Auch hier, das ist für mich so die Prime-Version, die Level 16 Evolution von Eintracht gegen TSG. Nur, dass beide Mannschaften halt noch mehr Qualitäten in Aktionen haben, noch mehr Offensivaktionen haben werden. Und ich glaube, hier wird es richtig scheppern, was Punkte angeht. Und deswegen der VfB nur auf Platz 4 und Leverkusen-Leipzig auf der 3.
Ja, selbst wenn wir Gladbach-Bochum gleich hätten, hätten wir das dann wieder anders, weil ich es auch genau verdreht habe. Ich habe es jetzt auf Platz 4 und 5, aber Stuttgart höher als Leverkusen. Ich finde beides keine so guten Matchups. Hast du ja schon gesagt, dass das Spieltag allgemein nicht so gute Matchups mit sich gibt.
Gar nicht.
Aber ich sehe halt, also Leverkusen hat mich nicht so überzeugt, aber Mainz hat mich halt auch nicht überzeugt. Deswegen, ich sehe schon, dass du Mainz oder besser gegen Stuttgart findest, weil die halt solche Spiele auch lieben und da Bo Henriksen die gut anspornen kann. Aber ich glaube, Stuttgart wird ja trotzdem gut Ballbesitz haben und dadurch allein schon sehr gut punkten. Und bei Leverkusen-Leipzig bin ich noch nicht so weit, um zu sagen, dass Leverkusen da komplett Ballbesitz dominiert und dann auch noch am Ende gewinnt, sondern ich sehe das sehr ausgeglichenes Spiel. Und könnte mir auch vorstellen, dass das in die Leipziger Richtung irgendwie kippen könnte. Deswegen.
Okay. Ja, das sehe ich zum Beispiel ganz anders.
Also ich bin da Vertrauen.
Ich bin da voll bei Leverkusen. Ich glaube auch, dass die den Ballbesitz komplett tot dominieren werden. Ich glaube halt, Leipzig macht mindestens 2 Tore, weil die halt on the break mit Openda und Šeško, weil das ist ein Openda-Šeško-Spiel, jeweils mit einem Türchen da rausgehen werden. Ich sage, das wird halt so ein 3-2 für Leverkusen mit sehr viel Ballbesitz und dann scheppert es halt einfach mehr, als wenn Stuttgart irgendwie 70, 80 Minuten. Ich sag mal, ein bisschen sinnfreieren Ballbesitz hat und das Ding 1-0 ausgeht für den VfB oder 2-1 für den VfB. Ja, deswegen der kleine Switch an der Stelle, aber trotzdem, wir haben es ja grundsätzlich ungefähr ähnlich. 1 und 2 haben wir aber relativ sicher gleich. Ich will es eigentlich nicht jinxen, aber ich habe den BVB auf der 2 und Bayern auf der 1. Da bin ich mir recht sicher, dass du das genauso haben wirst. Der BVB spielt auswärts gegen Bremen. Die haben letzte Woche zwar extreme Kontrolle reinbekommen. Ich bin sehr gespannt, weil Bremen ist keine Mannschaft, die das jetzt bedingungslos zulässt wie Frankfurt. Das können sie sich auch gar nicht erlauben. Deswegen glaube ich, dass das sich so ein bisschen relativieren würde. Noch dazu erstes Heimspiel von Werder. Das ist dann auch nochmal so ein Aspekt. Und Bayern zu Hause, auch wenn Freiburg mir letzte Woche verdammt gut gefallen hat, ist halt einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen der FC Bayern für mich das beste Matchup an dem Wochenende und der BVB auf der 2.
Ja, haben wir tatsächlich gleich, aber auch bei den Matchups, weil, wie gesagt, der Spieltag halt einfach komisch ist, sehe ich bei beiden Spielen.
Es gibt kein Banger-Matchup an dem Wochenende, ich gehe da voll mit.
Irgendwie habe ich so 10-20% die Angst im Hintergrund, dass auch Bremen oder Freiburg da was mitnehmen können und dadurch werden halt die Punkte komplett am Arsch und die überhaupt nicht in Top 3 wahrscheinlich punktetechnisch. Deswegen, ja, für mich schon die besten Matchups auch, genauso wie du, aber halt trotzdem mehr Angst als normal bei Platz 1, 2 und 3, wenn wir ein Matchup-Ranking machen.
Bevor wir jetzt in die Championship reingehen, eigentlich ist das ein perfektes Wochenende, um in der Championship zu sagen, ich gehe hier nicht auf Mannschaften, sondern ich gehe auf Einzelspieler. Ich habe es nicht hinbekommen, ich bin trotzdem wieder auf Mannschaften gegangen.
Ja, ich auch.
Perfekt. Das ist geil. Na gut, okay, dann.
Ja gut, so halb, also schon ja, 6, 7 Mannschaften und der Rest ein bisschen einzeln. Aber anders kann man es ja nicht machen.
Okay, willst du Pauls Team mit vorlesen oder soll ich es vorlesen?
Kann ich machen, dass du mal hier ein bisschen entlastet wirst. Du musst es ja schon hier dein Ranking da vorstellen. Okay, Paul okay. ist ja unser Torwart-Guy. Erstmal, welche Aufstellung hast du, fragt dich Paul.
Schön hier, dritte Person, indirektes Zitat. Ich gehe mit einem 3-4-3, wie immer.
Stich mit Pauls Aufstellung. Ich habe ein 3-5-2, also ein bisschen mehr Mittelfeld, ein bisschen weniger Sturm, aber alle recht offensiv mit 3 Abwehrspielern. Torwart bei Paul und bei mir sind oder ist gleich mit Müller von Freiburg. Sticht. Hast du wahrscheinlich auch, weil du...
Ja, muss, sticht.
Gegen Bayern und Budgetlösung, ich glaube, da gibt es fast keinen besseren. Dann Kreisliga-Verteidigung, das ist mein Part. Gehe ich einmal, gleich mit einer kleinen Überraschung, 10,3 Millionen für Luca Netz. Hätte ich nie gedacht, dass ich den aufstelle in der Championship.
Ach, du bist ja komplett im Film. Leck mir am Arsch, ey.
Naja, ich fand Verteidigung, ich habe einfach keine gefunden. Ich hatte erst Unioner drin, aber mein zweiter ist Smith von Pauli, weil ich den gegen Heidenheim auch ganz cool fand und der hat fast einen Assist gemacht nach Standard. Das ist auch seine Stärke. Und ich könnte mir da auch vorstellen, dass da irgendwie ein Assist bei rumspringt. Deswegen gehe ich da ein bisschen auf Smith und dann konnte ich keinen Unioner nehmen, wenn ich den habe. Und sonst, keine Ahnung, gab es fast keine für 9 bis 10 Millionen, die mir da gefallen hat. Deswegen muss ich da Netz nehmen. Ich habe da 3-4 Mal die Position noch geändert, weil der Rest mir ganz gut gefällt. Und das dritte ist noch Süle, der wieder langsam in seine Prime-Form kommt und für 17 Millionen ist, glaube ich, auch ein No-Brainer. Paul hat sogar auch Süle und Smith, also auch die zwei, die ich habe, und dann noch Bowie, Tobis gebrochenes Herz weint, der jetzt nicht so gut gepunktet hat, aber ich glaube, den man auch gut mitnehmen kann, wenn er wieder spielt, dann ja, ist halt ein günstiger Bayern-Starter.
Gib mir einen Bayern-Starter unter 15, ich bin direkt am Start. Sascha Boje habe ich natürlich auch. Ich habe auch Slim Süle in seiner Prime, muss hier mit rein. Ich glaube gegen Bremen, wie gesagt, Dortmund wird hier wieder mal den Ballbesitz sehr, sehr doll dominieren. Deswegen Süle für mich auch einer der ersten Spieler gewesen, die ich hier reingepackt habe. Und als drittes riskiere ich Back-to-Back Rafa Guerreiro. Letzte Woche hat er mir einen saftigen Nuller gebracht. Ich believe einfach mal. Und hoffe, dass er am Sonntag in den SC Freiburg starten wird. Und deswegen meine Verteidigung Rafa Süle, Sascha Bowie.
Sehr geil. Aber krass, dass du gleich 2 Bayern-Spieler weg hast, weil ich habe noch gar keinen weg, weil ich einfach andere 3 haben wollte unbedingt. Ja, deswegen gar keinen Platz dafür hatte. Deswegen ja, habe ich davon gar keinen. Pauls Mittelfeld kommt ja jetzt, das ist sein Part. Er hat ja das Vierer-Mittelfeld und hat da zum einen sein Gnabry, den du auch haben wirst, 100%, den ich auch habe, das kann man schon mal spoilern. Dann hat er noch Olisey, der auch sehr cool gespielt hat, den man auf jeden Fall auch mit reinnehmen kann. Dann noch Angelus Stiller von Stuttgart. Seine Heimmacht, also das sieht auf jeden Fall auch ein gutes Matchup scheinbar. Und dann noch sein Lieblingsstöger, der auch gut überzeugt hat. Und da kann ich auch anschließen, weil ich Gnabry und Stöger ebenfalls habe. Paul ist ja Werder-Fan, deswegen hat er keine Dortmunder mehr. Aber für mich Gittens, nach der Einwechslung die 2 Tore, kann man auf jeden Fall mit reinpacken und muss man fast schon machen, wenn er zumindest trifft, weil das halt voll viele machen werden. Dann eben die Frage, ob man dann drauf hofft, dass er nicht scored oder nicht gut punktet und dann die 10% da mitnimmt oder halt auch denkt, dass er wieder scored und dann mit der Masse geht, um da einfach nicht abzufallen für den Preis. Dann habe ich auch Pascal Groß noch, weil der für mich einfach ja dieser Allesmacher bei Dortmund jetzt ist und Rohpunkte-Gott schon fast ist. Und ich glaube, für 22 Millionen kann man den auf jeden Fall in jedem Matchup jetzt fast noch mitnehmen, außer es geht gegen die Top-3-Vereine. Und dann habe ich auch noch Stöger, den Paul ja auch hat, der auch sehr teuer ist, aber ja, meinen zweiten Gladbacher, mehr habe ich auch nicht, keine Sorge. Ja, in dem Wochenende hat sich einfach angeboten, mal ein bisschen teurere Gladbacher mit reinzupacken. Olisey habe ich schon gesagt, ja, gell?
Nee, du hast Stögi schon gesagt und Olisey noch nicht genannt.
Okay, dann, den habe ich auch noch, jetzt habe ich es ja gesagt.
Nee, du hast Stögi also, doppelt gesagt und Olisey geskippt, aber jetzt ist es.
Okay, lasst. Ja, ich habe 3 wie Paul und dann eben noch Groß und Gittens.
Ey, wir haben alle 3 Dortmunder gleich, also du und ich. Ich habe cool. auch Jamie Bino Gittens und Groß im Mittelfeld und hatte ja auch Süle in der Verteidigung. Sind für mich einfach, also ich wollte Groß und Süle auf jeden Fall, weil ich wie gesagt denke, dass Dortmund extrem viel Ballbesitz haben wird, vielleicht sogar den meisten Ballbesitz von allen Mannschaften an diesem Wochenende. Deswegen Groß und Süle einfach 2 Spieler, die da wahnsinnig viele Pässe spielen. Plus, wir haben letztes Jahr richtig häufig gesehen, dass Bremen, wenn man die Halbräume hinter den Wingbacks bespielt und da eben mit Tempo-Dribblings reingeht, letztes Jahr Jadon Sancho auch in Bremen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch über 200 Punkte gemacht, dass dort eben extrem viel Gefahr erzeugt werden kann, weil auch die äußeren Innenverteidiger nicht so wirklich gut sind bei Bremen oder eben nicht solche Spieler matchen können. Deswegen Jamie Vinogittens für mich auch ein Must-Play an dem Wochenende. Ich hätte auch safe Jan Kuto gestellt, wenn er safe spielen würde, aber tut er ja nicht. Gnabry hast du schon gecallt, der wird wahrscheinlich auch, solange er spielt, in jeder Championship jede Woche vertreten sein, bis er irgendwann 30 Millionen kostet und selbst dann pickt man den gefühlt jede Woche. Und mein vierter und letzter Spieler am Spending That Cash, Florian Wirtz. In einem sehr, sehr dubiosen Matchup, aber Flo Wirtz kannst du eh immer stellen und ich hatte einfach nur so viel Geld über. Ich habe bei Bayern 3 relativ günstige Spieler gehabt, da ich das Cash einfach über habe. Deswegen Flo Wirtz mein vierter und letzter Mittelfeldspieler. Damit darf ich direkt überleiten zu meinem Kreisligasturm. Ich habe eben überlegt, ob ich ihn aus Protest rausnehme, aber ich habe Hugo Ekitike dabei, weil ich wirklich daran glaube, dass der gegen die TSG auf jeden Fall treffen wird. Der hat auch gegen Dortmund schon ein hammergeiles Spiel gemacht. Also der hat das Mike Tyson-Meme gemacht, als gesagt wurde, ey, Martanovic wird starten, weil er einfach die bessere Vorbereitung macht. Kann man sein Gesicht drauf packen und sagen, I took that personally. Und seitdem ist er einfach gefühlt Prime Kolo Muani bei der Eintracht. Also der spielt richtig geil, deswegen Ekitike, einer meiner ersten Spieler, die ich auch im Team hatte. Ich habe einen kongenialer Partner von Kevin Stöger mit Tim Kleindienst dabei. Der war auch einer der ersten, die ich reingepackt habe. Extrem geil, dass wir da, also so viel, wie wir das gehypt haben, das kann einfach nicht funktionieren, aber der hat mir so gut gefallen im Spiel.
Haben wir immer eine Mannschaft, oder nicht wirklich, immer, aber alle zwei, drei Wochen mal und dann geht die komplett hinten los.
Bochum gewinnt 1-0. You've heard it here first. Kleindienst, mein zweiter Pick. Und ganz einfach, weil ich noch eine Menge Geld über habe und irgendwie trotzdem dran beliebe, dass Leverkusen die viel bessere Mannschaft als Leipzig ist. Ich habe Victor Boniface. Ich glaube, ohne Willi Orban fehlt mir da komplett die Struktur in der Verteidigung. Simakan ist zwar ein physisches Monster, aber macht auch sehr viel Harakiri-Zeug. Und Lükeba ist zwar mit dem Ball überragend, aber gegen den Ball finde ich ihn einfach nicht so gut. Deswegen, ich glaube, Boniface hat da auch gegen Leipzig ein ziemlich cooles Matchup. Hat letzte Woche auch fast 100 Rohpunkte gemacht ohne Torbeteiligung. Das ist schon sehr, sehr, sehr stark und deswegen Victor Boniface komplementiert mein Team.
Gefällt mir. Kann man auf jeden Fall machen, weil das, glaube ich, die wenigsten machen. Dadurch hat man dann auch wieder so einen kleinen Edge in der Championship. Ich glaube, Boniface wird Simakan komplett körperlich dominieren. Also, ja, weil du meintest, das ist ein physisches Monster.
Ja, aber Boniface ist, keine Ahnung, der spielt in einer ganz eigenen Liga. Das ist wirklich so krank.
Ja, also Paul hat auch Kleindienst, also hat Kleindienst Stöger mit magisches Duo. Ey, das kann echt nicht funktionieren.
Let's go.
Ja, dann hat er noch aber zwei Stuttgarter, die wir gar nicht haben, oder Stuttgarter allgemein gar nicht. Du hast auch keinen im Team.
Ich hatte überlegt, ich hatte zuerst Undav statt Boniface drin und habe dann Boniface reingepackt, weil das Geld, also ich habe eh noch 5 Millionen über, an dem Wochenende ist so komisch. Undav Boniface habe ich mich dann für Boniface entschieden, aber Undav hätte ich auch lange drin gehabt.
Ja, er hat Undav und Demirovic. Undav habe ich auch überlegt, aber dafür ist er mir noch nicht fit genug, weil er irgendwie noch nicht auf seinen 100%igen Fitnessstand ist.
Das war auch mein Argument, deswegen, ja.
Ja, aber kann man auf jeden Fall mit reinpacken. 3 Stuttgarter ist auch sehr offensiv oder gewagt bei Stuttgart. Kann man aber auf jeden Fall machen, weil die habe ich ja auch auf Platz 4, glaube ich, gehabt. Also gutes Matchup. Ich habe natürlich Ekitike auch so wie du. meine Scorer-Garantie muss ich auch hier drin haben und dann noch Harry Kane, mein teuersten Spieler.
Habe ich auch
überlegt. Bin ich auch. Ja, ziemlich schnell mit dabei im Team hatte und dann habe ich noch 600.000 übrig und bin gut aufs Budget gekommen, auch wenn ich irgendwie so ein Netz reinstellen musste, weil ich noch Geld hatte, aber das Wochenende gibt es nicht irgendwie anders, ja. Es war komisch aufzustellen.
Ja, ich hatte auch lange überlegt, ich hatte auch zuerst Kane drinne und dann halt irgendwie noch einen Lückenfüller-Verteidiger, aber dann dachte ich, ey, wenn Rafa wirklich spielt, dann ist der mit Boniface zusammen schon irgendwie die coolere Kombi. Das hatte ich auch, wie gesagt, lange in der Planung, habe mich dann aber letzten Endes dagegen entschieden. Perfekt, das rappt unseren zweiten Spieltag hier perfekt ab. Und ich habe ehrlich, also letzte Woche war gnadenloser Hype jeden einzelnen Tag. Auf das Wochenende bin ich irgendwie gar nicht gehypt, weil ich mir denke, ey, die Matchups, die ich habe, sind ultra Arsch. Danach haben wir 2 Wochen Pause, auf die ich wirklich 0,0 Bock habe. Also ja, ich bin ehrlicherweise froh, wenn Spieltag 3 ist und wir einfach mal ein bisschen Ruhe vor Länderspielpausen haben, aber trotzdem. Auf Kickbase-Punkte freut man sich natürlich immer und vor allem natürlich auf Einzelspiel Union gegen Pauli am Freitagabend. Also ich kann mir nichts Geileres vorstellen, freue ich mich sehr drauf.
Ja, kann ich nichts hinzufügen. Also ich fühle mein Team auch noch gar nicht. Deswegen bin ich auch nicht so krank hyped, aber es war am ersten Spieltag auch nicht anders, weil ich mein Team komplett scheiße fand. Deswegen erst muss ich mein Team ein bisschen ausbauen. Dafür ist die LSP natürlich ganz gut oder kommt gelegen, aber trotzdem habe ich keinen Bock auf LSP. Deswegen, ja, die Wochen gehen vorbei und die Spieltage kommen, aber Hype könnte besser sein, aber trotzdem das Beste draus machen.
So sieht's aus. Perfekt, dann war's das mit unserer Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, wenn das Feedback weiterhin so cool ist, dann gibt's nächste Woche Montag die nächste kleine Special-Episode. Wir hören uns. Bis dann, Männer. Haut rein. Ciao, ciao.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.